Ist das jetzt eigentlich so eine Art Running Gag oder ist das schon eine Serie oder ist das, was passiert hier eigentlich?
Content, sage ich dir.
Ist das
Wir
Content?
produzieren ständigen Content, Qualitätscontent.
Das liegt nur daran, weil du keinen Bock mehr auf anderes hast. Deswegen verbeißen wir uns jetzt in diesem Film für immer, vermutlich.
Dieser Film ist einfach großartig. Ich lerne ihn immer mehr zu lieben, von Minute zu Minute. Ich habe auch gleich wieder einen Moment, an dem ich sagen werde, wow, ist das detailreich gut. Ich kann es einfach nur loben. Ja.
Aber das glaube ich mit dem, ich lerne ihn immer mehr lieben. Das ist mein Text, Andi. Hier.
Ach so.
Sebastian,
verdammt, Entschuldigung.
Doppelpunkt.
Ich bin in der
lerne
Zeile
ihn
verrutscht.
immer mehr lieben. So.
Ach,
Ja.
verdammt.
Sorry.
Ah, das ist mir noch nie passiert. Normalerweise kann ich das Skript immer ganz gut lesen, das du mir schreibst.
Ja, es war ein bisschen dahingehuscht.
Ja,
Aber tatsächlich geht mir das auch so. Dass ich, je öfter ich diesen Film sehe, und wir haben ihn ja jetzt doch das ein oder andere Mal gesehen, desto sympathischer wird er mir. Und je mehr komische Details du mir offenbarst, desto interessanter wird das Ganze. Also ich bin auf jeden Fall noch motiviert. Es ist jetzt der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teil, richtig? Dann habe ich das schon mal,
sechste Teil.
der sechste Teil. Guck mal, dann weiß ich das gleich schon mal für den Opener, der jetzt gleich im Anschluss folgen wird.
Ja, also sechster Teil und ich freue mich, dir wieder ganz viele komische Details zu erklären. Und ich würde sagen, deswegen, Herr Kapellmeister, spielen Sie Musik bitte.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Star Trek, Discovery Panel. Was das stimmt denn da nicht? Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, das Star ist Quatsch, ne?
Ja, richtig. Und
Ja.
Track auch.
Track, das Discovery, ja, stimmt, alles ist Quatsch. Ach, da, weißt du, wo das Star Trek hingehört? So, pass auf, jetzt nochmal.
Ja.
Ich hab's verkackt.
Das zweite Mal schon, dass du im Skript verrutscht. Ach nee, das erste Mal war ich das. Okay, weiter.
Ja, genau. So, nochmal. Von vorne. Ich komm nochmal rein. Hallo. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu Guck. So rum geht's. Star Trek 4. Zurück in die Gegenwart. Voyage Home heißt das Ganze auf Englisch. Wobei ich nicht weiß, ob wir jemals in Home ankommen werden. Aber wobei das ist so die Frage, was eigentlich Home meint in diesem Titel. Ne? Das könnte ja mehreres bedeuten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, habt ihr diesen Film nicht schon mal besprochen? Ja, das ist korrekt. Und zwar ganze 5 Mal.
Wie lange ziehst du den Gag mit dem Papier eigentlich hervor?
Nee, das ist mal weg. Das sind Steuerunterlagen, die sind wichtig.
Ja, du steuerst ja auch diese Sendung hier.
Wir haben ihn schon 5-mal besprochen und jetzt besprechen wir ihn ein 6. Mal, natürlich nicht genau dasselbe, sondern wir machen das Stückchen für Stückchen, Minute für Minute, man könnte fast sagen Sekunde für Sekunde, Bild für Bild, Ausschnitt für Ausschnitt, Atemzug für Atemzug. Auf dem Panel heute.
Minutenweise Star Trek 4. Andreas Dohm bin ich.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid und immer noch Lust habt auf Star Trek 4. Und da stelle ich euch mal, ohne zu wissen, wie die Zahlen aussehen für diesen Podcast.
Ziemlich gut. Anders ist das bei den Kommentierungen. Ihr habt irgendwie gar nichts mehr zu sagen, weil offensichtlich reden wir sehr, sehr viel gutes Zeug. Das Einzige, was in der letzten Folge wirklich total schief gelaufen ist, das habt ihr mehrfach ins Feedback geschrieben, muss ich an dieser Stelle sagen. Deswegen gehe ich mal gerade sofort ins Feedback rüber, weil ich muss es dringend ausräumen. Das ist ganz, ganz fürchterlich.
Und es ärgert mich total, weil ich so ein Gefühl hatte. Ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, der Andi, der weiß immer so viel und der Andi, der wird es schon wissen und irgendwas hast du verpennt und Ja, ja. Gefühl reicht halt nicht.
Ich habe sehr, sehr viel über Alameda Naval Base geredet in der letzten Folge, in der letzten Besprechung von Star Trek 4, also in den letzten 3 Minuten von Star Trek 4.
Wir waren sogar da, also wir waren unterwegs, auf Google Maps waren wir unterwegs auf einem sehr braunen, kargen Flecken Erde.
Richtig, und da habe ich die gesamte Geschichte erzählt und ich habe erzählt, dass das erstmal so ein ziviler Flughafen war und dann auch mit der Zeit dann eben Militärnutzung war. Und dann habe ich noch erzählt, ja, und da waren ja da sogar diese Flugzeugträger, die sind da unter der Oakland Bay Bridge runterhergeschwommen und haben da angedockt und haben da sich aufgetankt und sowas. Das ist alles passiert, aber da waren niemals U-Boote und deswegen habe ich gesagt, der Film hat Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, dass da die atombetriebenen Flugzeugträger hingefahren sind.
Ja.
Hab dann aber nicht geschaltet, dass eventuell Atomic Vessels eventuell ja diese Flugzeugträger sind.
Vor allen Dingen mit dem kleinen Hint, dass, also ich weiß, du hast den Film wahrscheinlich nie so weit gesehen, weil sind wir ja noch lange nicht.
Nein,
wir sind
noch lange nicht, genau.
Am Ende oder sagen wir mal kurz vor Ende, da gibt's ja durchaus Szenen auf einem Flugzeugträger, also auf einem großen Schiff, was nun auf jeden Fall gar kein Atom-U-Boot ist.
Richtig. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich mich so auf die Atom-U-Boote versteift habe. Aber im Endeffekt war das ja in der letzten Folge sogar nur ein ganz, ganz kleiner Abschnitt, in dem ich dann gesagt habe, dass diese Atom-U-Boote niemals da war.
Ja.
Und im Endeffekt müssen wir den jetzt nur noch mal rausschneiden, nachträglich. Dann ist das alles nie passiert.
Genau. Aber jetzt müssen wir diesen ganzen Quatsch hier dann auch rausschneiden. Und siehst du, das hat dann so einen Rattenschwanz, weißt du? Das wird dann, also wer einmal schneidet, der schneidet öfter oder so.
Ja, wer einmal schneidet, dem glaubt man nicht, auch wenn er danach die Wahrheit spricht.
So. Und da wir nicht schneiden, ist es hier voll Transparency. Und wenn wir einen Fehler machen, was natürlich eigentlich normalerweise nie passiert, dann reden wir da auch ganz offen drüber.
Richtig. Und deswegen nochmal vielen Dank an ganz, ganz viele Leute, die auf Twitter, auf Mastodon, bestimmt auch bei Facebook, weiß ich nicht, erzählt haben, dass das mit den Atom-U-Booten natürlich Quatsch war. Repräsentativ dafür in unserem Blog hat das Dominik getan, der sagte, sie haben nicht speziell nach Atom-U-Booten gesucht, sondern nach Schiffen mit Kernkraft als Antrieb. Und Tim ergänzt, elementar. Dass es im U-Boote ging, habt ihr selbst hinzu erfunden. Vermutlich, weil man daran zuerst denkt bei atombetriebenen Schiffen. Richtig. Chekhov spricht allgemein von autobetriebenen Kriegsschiffen oder Vessels, wie Andreas in der Folge sagte. Außerdem sehen wir auch im Film, dass Chekhov den von Andreas genannten Flugzeugträger USS Enterprise findet und dort im Reaktorraum tätig wird. Also keine U-Boote. Schöne Folge, aber der Ausräumung dieses Fehlers solltet ihr mindestens in der nächsten Folge 25 Minuten widmen.
Das schaffen wir nicht ganz. Ja, das schaffen wir nicht ganz. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind jetzt hier schon an der Grenze angelangt und damit ist eigentlich fast nahezu alles gesagt, was gesagt werden konnte über diesen Fauxpas. Außer, dass ich darauf hinweisen möchte, Andi, dass wenn du etwas Falsches erzählst, wir einen Fehler gemacht haben. Ist dir das aufgefallen?
Richtig. Ja, genau. Mitgehangen, mitgefangen, lieber Sebastian, würde ich sagen.
Ja, das ist juristisch auch schwierig. Ja.
Ich verspreche aber, dass ich mindestens 20 Minuten zum Flugzeugträger USS Enterprise erzählen werde, wenn wir denn endlich mal da sind.
Der ja gar nicht so
heißt. Spoiler, nicht heute.
Ah ja. Ne? Ich bin sehr gespannt, ob wir noch zweistellig werden.
Also davon kannst du mal ausgehen, würde ich sagen. Also mal ganz gespannt. Wir sind in Folge 6 und naja, ich sag dir noch nicht, wo wir am Ende landen werden.
Aber die Frage ist ja dann, was machen wir in Zukunft? Ne? Also erstens in naher Zukunft, weil wir werden es jetzt schon wieder nicht geschafft haben, also retrospektiv betrachtet auch, vor Strange New Worlds, was ja dann schon bald anfängt, also in 2 Wochen, um es genau zu nehmen, also weniger als 2 Wochen, eigentlich genau in 2 Wochen. Punkt.
Ja, richtig.
Also, ne, wenn ihr den Podcast am Tage des Erscheinen...
Ja, doch.
Dann sind es genau 2 Wochen, also 2 Wochen weniger 12 Stunden oder so. Was auch immer.
Willst du noch Stunden. Auf die 25 Minuten kommen mit der Einschränkung jetzt hier?
Die interessante Frage ist ja, wie lange können wir das jetzt noch durchziehen? Weil wir werden es wieder nicht geschafft haben, die Wale letztendlich besprochen zu haben, bevor Strange New Worlds startet, offensichtlich. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir noch mit einer Folge, wenn wir noch eine Folge dazwischen gequetscht bekommen, dass wir dann mit einer Folge hinkommen werden.
Das glaube ich auch nicht.
Und dann ist natürlich die interessante Frage, der Film ist ja jetzt, also er hat sehr viele Trivia. Ich weiß nicht, wie das bei den nächsten Star Trek Filmen ist. So, ne? Er hat viel Trivia.
Meinst du, wir können eine Trivial Pursuit Ausgabe Star Trek 4 produzieren lassen?
Auf jeden Fall, Alter, auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das dann irgendwie noch Spaß macht zu spielen, weil für alle von euch, die dann diese Folgen hier gehört haben, die wissen ja Bescheid.
Naja, die müssen sich das also alles merken. Ja. Ich finde aber auf jeden Fall, also weißt du, welche Art von Podcasts mit diesem Writers-Strike überhaupt keine Probleme haben? Retro-Podcasts.
Das stimmt.
Und deswegen
Grüße an werden unsere wir Freunde von Track am Dienstag.
Schöne Grüße. Auch heute nicht das letzte Mal, möchte ich auch schon mal teasern.
Ja.
Deswegen werden wir jetzt einfach zeitweise auch Retro-Podcast und machen einfach ganz, ganz viel Star Trek 4. Und wenn dann erstmal Lower Decks Staffel 4 abgelaufen ist und wir dann vielleicht auch Prodigy besprochen haben, dann haben wir auch ganz, ganz viel Zeit wieder, um noch ein paar Folgen Star Trek 4 zu machen und vielleicht irgendwann in einer halben Folge auch mal Star Trek 5 zu besprechen.
Ich freue mich ja wirklich, also erstens freue ich mich darauf, wenn wir dann auch irgendwann nochmal Zeit haben, vielleicht andere Lieblingsfolgen zu besprechen, weil ich glaube, da stehen auf meiner Liste noch ein paar, auf deiner Liste haben wir letztens geklärt, da steht auch noch das ein oder andere wirklich Interessante drauf. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich aber auch darauf, wenn wir es schaffen werden würden, irgendwann zu Star Trek 7 zu kommen, weil ich bin jetzt, wir sind noch relativ frisch nach der FedCon unterwegs. Ich bin auf der FedCon, ich weiß gar nicht mehr von wem von euch, nochmal ein Stück weit bestätigt worden, weil ich so halb kleinlaut sagte in irgendeiner Runde so, und ja, Star Trek 7 finde ich auch ganz schön, wenn wir den mal besprechen würden, weil ich finde ich den ganz, ganz gut. Und dann sagte jemand von euch, und so, ja, ich auch. Ich finde den auch gut. Und jetzt bin ich wieder irgendwie so gestärkt und denk so, hey, wir müssen mal Star Trek 7 besprechen, weil es gibt Menschen, die können diesem Film irgendwie was abgewinnen. Was auch immer.
Ja, wir werden Star Trek 7 irgendwann besprechen und ja. Wir werden ganz viel über Pferde reden.
Ja, und über Eier.
Ja,
ja.
Pferde im Nexus und Eier.
Ja,
ja ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Beides übrigens im Nexus, ja.
Natürlich.
Ja, auch die Eier.
Wir gehen noch ein Stück weiter im Feedback. Da sind wir nämlich eigentlich gerade.
Ah, guck.
Und da gehen wir rüber zu Judith aka Badgie S. Die schreibt, noch ein kleiner Nachtrag, euer Episodenbild gefällt mir richtig gut, besonders die Farbgestaltung. Und dieses Lob gebe ich natürlich uneingeschränkt sofort weiter an unsere herrliche Assistentin namens Blue Willow. Das ist eine künstliche Intelligenz, der ich einen bestimmten Auftrag gegeben habe und die hat dieses wunderschöne Bild gemalt. Das heißt, genau. Auch das Bild der heutigen Episode wird wieder von Blue Willow gemalt sein. Es ist ein bisschen ähnlich, aber es ist auch ein bisschen anders.
Ich bin schon irgendwie auch ein Stück weit beeindruckt, was das jetzt irgendwie mal macht, ne? Ich habe mich jetzt kurz gefragt, während du das erzählt hast, wie das eigentlich dann, also wie das mit Copyrights ist von Bildern, die niemand erstellt hat. Haben dann die Programmierer dieser Intelligenz das Copyright, weil, oder das ist ja aber auch nicht deren Kreativleistung eigentlich, ne? Das ist ja die Kreativleistung, wenn man das denn so bezeichnen möchte, dieser KI.
Ja und nein. Also ich meine, diese KIs nehmen natürlich im Netz befindliche Bilder, analysieren so die Maltechniken und analysieren die und formen die dann um. Dementsprechend gibt es da schon irgendwie auch eine große Diskussion darüber, was eigentlich den eigentlichen Künstlern denn für Credits gehören an dieser Stelle. Hm. Das ist ganz unterschiedlich von den einzelnen KIs, aber Blue Willow Bilder darf man auf jeden Fall nutzen für zurzeit nicht, also man darf sie sogar auf T-Shirts drucken, habe ich mir angelesen, und man könnte sie auf jeden Fall aber nutzen für Episodenbilder und Cover Art, das, was wir hier an dieser Stelle tun.
Ja.
Non-Profit. Stand jetzt.
Stand jetzt, ja genau. Wir werden uns.
Bevor wir alle extrem reich werden wollen.
Genau, das wird auch alles passieren. Wir werden die Elon Musks der Star Trek Podcast-Szene werden und
nur ohne den Antisemitismus.
Bitte. Aber mit dem Größenwahn.
Ja. Natürlich mit dem Größenwahn, ja. Ich werde einen Cybertruck bauen wollen. Genau. Also Judith, dieser Judith, nicht Judith, aber von mir ist auch Judith.
Ja,
dieses,
wer weiß es schon.
Nein. Genau. Das mit dem Episodenbild, also ich habe zwar relativ lang an dem Prompt gearbeitet und immer mal wieder Variationen gemacht und sowas, aber im Endeffekt gebührt das Lob einer KI.
Verrückt.
Genau. Ich bin gespannt, was ihr davon halten werdet. Und zuletzt gehen wir noch zu einem Schreiber, der uns mehrere Hinweise macht, nämlich der Doktor.
So. Der Doktor.
Und der Doktor schrieb, hallo ihr zwei, bist du gerade abgelenkt? Was ist los mit dir? Was tust du da?
Ja, ich?
Also ich, das schrieb er nicht. Ich rede mit dir.
Was denn? Ich bin hier. Der Doktor.
Okay. Es klang gerade so irgendwie so, als würdest du irgendwas anderes machen. Ich wollte gerne wissen, was du tust.
Ich habe gerade nach meinem, ich habe mich gerade vom Mikrofon wegbewegt und habe nach meinem etwas entfernt stehenden alkoholfreien Bier gegriffen, wenn es genau ist.
Ach so, ich dachte, du machst gerade noch irgendeine Recherche zur KI und wolltest uns da gleich irgendwas sagen, deswegen wollte ich jetzt noch nicht zu sehr in der Doktor einsteigen. Aber dann
auf gar keinen Fall. Nein. Ich mache nichts anderes außer Bier zu trinken und dir zuzuhören.
Hervorragend. Der Doktor schrieb, hallo ihr zwei, es sollte unbedingt erwähnt werden, dass das Alter der Brille im Zorn des Khan eigentlich gar nicht erwähnt wird. Von daher macht die Szene in der Pfandleihe wenig Sinn. Man kann sie auch so verstehen, dass die Brille 100 Jahre alt ist und der Pfandleiher dieses Alter schätzt und von seiner Zeit aus zurückrechnet. Erst im Director's Cut von Zorn des Khan hören wir den Satz von McCoy, die Brille sei 400 Jahre alt und es sei schwer gewesen, noch eine aufzutreiben, bei der das Glas nicht kaputt ist. Ich denke allerdings, dass der Director's Cut 1985 noch gar nicht veröffentlicht war. Von daher hat die Pfandleihe-Szene einen Background, den es wohl nur so im Roman zu finden gab. Spannender Hinweis, vielen Dank, der Doktor.
Ja, aber es wurde ja so gedreht. Also das Material muss ja da gewesen sein vom Director's Cut, richtig?
Ja, wie gesagt, der Roman, der war ja da, ne? Und da stand das offensichtlich schon drin.
Ja.
Aber im eigentlichen Film, der bis dahin ausgestrahlt worden war, war das nicht zu sehen. Dementsprechend konnten die Leute es ja eigentlich nicht so verstehen, die The Voyage Home gesehen haben. Deswegen finde ich das einen spannenden Hinweis.
Ja, absolut. Ja.
Also es ist kein Kanonbruch oder sowas, aber es ist ein bisschen eigentlich falsch, dass man das im Film unterbringt, weil die Leute es nicht verstehen hätten können.
Ja. So. Ja, ja, ja.
Dann gibt uns der Doktor noch ein Mysterium mit. Und das finde ich total spannend, weil, also, er sagt, das Mysterium ist, warum sieht man im gesamten Film The Voyage Home kein einziges Cable Car, das Wahrzeichen von San Francisco?
Ah.
Und ich habe recherchiert, um dann eventuell mit dir so ein Mysterium zu spielen. Ne?
Ach, wirklich?
Das geht aber gar nicht. Ja, das geht nicht, weil dieses Mysterium können wir nicht spielen.
Ja.
Doch, ich habe eine Auflösung, aber die Auflösung passt nicht zur Frage. Denn in der allerletzte Szene unserer letzten Sequenz, unserer letzten 3,5 Minuten, ne, als Chekhov und Uhura nach den Nuclear Vessels fragen, da sehen wir eben sehr wohl ein Cable Car. Also im Hintergrund. Es biegt gerade klingelt ab. Und im Hintergrund ist sogar noch ein Schild, auf dem Cable Car Signals Only steht. Also muss man auch wieder sehr anhalten und ranzoomen, aber dann sieht man das auf jeden Fall. Deswegen, der Doktor, also das Mysterium hat, also deine Frage ist falsch, man sieht ein Cable Car und hört es vor allen Dingen deutlich, weil es klingelt und da stehen Leute drauf und so und es ist ein Schild da mit Cable Car Signals Only. Deswegen, meine Frage an der Doktor, schreib doch bitte nochmal in die Kommentare, worauf wolltest du eigentlich hinaus? Das fände ich jetzt an dieser Stelle spannend.
Und, okay, dann lege ich das Bett hier, das Mysteriumsbett wieder weg.
Ja.
Entspanne mich wieder weg.
Ja. Und wir spielen aber bestimmt nochmal ein Mysterium, nur heute nicht mehr. Nee, aber vielen Dank, Leute, für euer Feedback.
Ja, danke. Also auch danke für eure Teilnahme überhaupt an, mindestens körperliche Teilnahme an dem, was wir hier gerade noch tun. Oder schon wieder
und
tun.
Auch,
oder noch immer tun.
Wir haben auch schon wieder neue Patreonen bekommen.
Ja,
vielen Dank dafür.
Ja.
Ja.
Wir
lieben euer Geld und haben am Wochenende auch darauf einen getrunken zusammen.
So sieht's aus. Auf euer Geld.
So. Richtig. So, Sebastian, hast du Bock?
Habe ich eine Wahl? Nein, also ich kann mit voller Überzeugung sagen, tatsächlich ja, weil es macht erstaunlicherweise immer noch Spaß. Also, hey, let's go inside.
Und mir macht auch diese Recherche weiter immer noch Spaß, weil man so viel über diesen Film herausfinden kann. Weißt du noch, wo wir waren?
Ah, nicht mehr so ganz genau, wir sind ja gar nicht so richtig weiter vorwärts gekommen. Also ich weiß noch, dass wir aufgehört haben quasi, das hast du ja gerade schon erwähnt, an dieser Straßenkreuzung, da haben wir ja dann die letzte Folge angefangen, ne? Wo die alle auseinandergeschwärmt sind und dann gab es diese Brillenszene und so weiter. Dann die Suche nach den Nuclear Vessels und dann haben wir noch über die Naval Base gesprochen, die ja aber noch gar nicht Thema war, weil da sind sie ja noch gar nicht angekommen und wir haben darüber gesprochen, dass sie in irgendeinem Ladenlokal waren, was es gar nicht gegeben hat. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau, wo wir jetzt schlussendlich aufgehört haben, aber wir sind nicht viel weiter gekommen als von diesem Straßenabschnitt. Also wir haben uns, glaube ich, noch nicht von diesem Straßenabschnitt so richtig wegbewegt.
Richtig, wir haben auf der Kreuzung angefangen und haben auf der Kreuzung aufgehört. Und auf der Kreuzung aufgehört haben wir mit der letzten Szene, in der diese unbekannte Darstellerin namens Leila Saracalo erzählt, dass die Naval Base von Alameda drüben in Alameda ist.
So. Und das wiederum war ein Mysterium.
Genau, das war ein Mysterium zu unbekannten Zeiten irgendwann mal.
Ja.
So, nach dieser Szene gehen wir zu Kirk. Und zwar in doppeltem Sinne. Denn wir gehen nicht nur zu Captain Kirk, der mit Spock nun im Bus in Richtung Citation Institute in Sausalito ist.
Finally, also sie haben offensichtlich Wechselgeld gefunden. Also Kleingeld.
Richtig. Ja. So. Wir gehen auch zu einer der berühmtesten Szenen in Star Trek 4, nämlich der Punk im Bus. Und der wird gespielt von... Kannst du dich an den Namen erinnern?
Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es insofern bedeutend war, als dass es diese Szene hier in Star Trek PK in der zweiten Staffel nochmal gibt und dass das der gleiche Schauspieler gewesen ist, ne?
Richtig.
Ja.
Und zwar Kirk, nämlich Kirk Thatcher an dieser Stelle.
Ah, deswegen dieser Kirk-Witz hier. Jetzt verstehe ich's.
Richtig. Und Kirk Thatcher ist so eine Persönlichkeit, bei der es sich mal lohnt, auf ihn zu blicken. Bitte. Kurze Frage, Sebastian.
Ja, gerne.
Was haben du und Kirk Thatcher gemeinsam?
nicht die Frisur.
Ja, das ist richtig.
Ja. Nicht.
Obwohl sie dir auch stehen würde, aber du kannst ja alles tragen. Ja,
absolut. Nicht unbedingt den Musikgeschmack. Auch nicht die Boombox.
Ja.
Vielleicht unser Geburtsjahr würde ich jetzt mal irgendwie so ins Blaue hineinraten.
Das Geburtsjahr fast den Geburtstag genau.
Ach, guck.
Kirk Thatcher ist nämlich geboren am 14. Februar.
Ja.
1962. Witzig. Du bist ja unwesentlich später.
Genau, 1963, ja.
Genau, ungefähr.
Ja, also, man weiß jetzt genau, ist, ja. Vielleicht war es auch 64.
Kirk Thatcher war also zum Zeitpunkt des Films erst 24 Jahre alt. Mhm. Da war er aber tatsächlich in der Branche schon relativ bekannt. Und deswegen ist es so eine spannende Geschichte,
wer Kirk Thatcher eigentlich
ist.
Nein.
Nein, nicht wegen seines Geburtstages. Es ist einfach nur ein Funfact, dass er am selben Tag Geburtstag hat wie du.
Es ist übrigens der Valentinstag. Es ist der schönste Geburtstag auf der Welt.
Ja.
Ja.
Bestimmt. Ich mag meinen Geburtstag auch. Der ist übrigens nächste Woche.
Auch an einem Feiertag im Übrigen, ja. Aber das ist nur ausnahmsweise so, weil ich war kurz verwirrt, als du mir das erzählt hast und musste mich kurz fragen, ob das wohl jedes Jahr so ist, bis du mir sagtest, dass Feiertage nicht immer am selben Datum sind.
Das ist richtig, die verschieben sich mit dem Mond. Kirk Thatcher, seine Karriere startete tatsächlich schon im Jahr 1977. Ich habe dir eben gesagt, dass er 1962 geboren worden ist. Und im Mai 1977 startete so ein bisschen die Karriere.
Das da war Kirk 15. Thatcher
15.
Rüber, ja. Kopf rechnen.
Und die Karriere ist noch an dieser Stelle natürlich ein großes Wort, aber da lief im Mai 1977 ein ganz, ganz besonderer Film in den Kinos, der damals so ziemlich jeden Jugendlichen interessierte und die etwas nerdigeren Jugendlichen völlig verzauberte und dazu brachte, diesen Film viele Male zu sehen. Deswegen wurde er ein unglaublicher Erfolg, was überhaupt nicht abzusehen war.
Star Wars.
Kannst du dir vorstellen, um welchen Film es geht?
Es war richtig, Star Wars.
Natürlich.
Ja, also Star Wars Episode 4.
Richtig, Episode 4, beziehungsweise zu dieser Zeitpunkt hieß er natürlich noch nicht so, sondern hieß einfach nur Krieg der Sterne, Star Wars.
Krieg der
1977,
Sterne,
ja. Krieg der Sterne. Im Mai.
Ja, und auch da sind wir schon bei Trek am Dienstag übrigens.
Ja, genau. Ja, den werden sie irgendwann besprechen. Das haben sie uns auf der FedCon verraten.
In der Originalversion, also die noch damals Krieg der Sterne hieß und wo ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich den auch in der Öffentlichkeit erzählt habe, diesen Fun Fact erzählt habe, dass ich den in der Trilogie noch im Original habe auf VHS, aber nicht mehr das entsprechende Abspielgerät. Naja gut, irgendwas ist ja immer.
Ich werde dir einen VHS-Spieler auf jeden Fall schenken. am 14. Februar nächsten Jahres.
Ich freue mich sehr darauf.
So, Thatcher war zu der Zeit auf der Highschool und lebte bei seiner Mom in L.A. So. Und die kam eines Tages mal von der Kirche nach Hause und erzählte Kirk, hey, ich habe da so eine Frau getroffen und deren Sohn hat bei Star Wars mitgearbeitet. Und Kirk Thatcher so, was? Wer? Wie heißt der Typ? So, erzähl mir mehr, ne? Ja, und die Mutter so, ja, weiß ich alles nicht, ne? Mhm. Aber die Frau ist total nett und sie heißt Johnston mit Nachnamen. Und Thatcher so, Moment mal, Joe Johnston? Ich habe das Buch gelesen, Mom. So, wer war Joe Johnston? So. Joe Johnston hatte Mitte der 70er auf eine Zeitungsanzeige von George Lucas geantwortet. Mhm. Der suchte nämlich gerade eine Crew für ein großes Science-Fiction-Projekt. So. Johnston war Zeichner, Designer und sowas wie so ein früher Visual Effect Artist. Der wurde also von Industrial Light and Magic, die sich 75 gegründet hatten, angestellt und hat dann für Star Wars gearbeitet. Mhm. Der war bei der Drehbuchentwicklung dabei, war wohl maßgeblich an der Entwicklung der Charaktere Yoda und Boba Fett beteiligt.
Ach, guck.
Und anschließend hat er noch für alle Star Wars Filme und die Ewoks Filme und auch für die Indiana Jones Filme gearbeitet, bis er dann angefangen hat, selbst Regie zu führen. Beispiele aus seinem Regieportfolio: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Jumanji, Jurassic Park 3 und Captain America The First Avenger. Also renommierter Typ, dieser Joe Johnston. Verrückt. Und diesen Typ hatte Kirk Thatchers Mom also zufällig über eine Frau in der Kirche für Kirk aufgetan.
So. Ah, ein Traum, stell dir mal vor, ey.
Ja. Ja, Kirk Thatcher ist also 15 Jahre alt, als er dann eine Führung durch die Produktionsräume von Industrial Light and Magic von Joe Johnston persönlich bekommt. Und Kirk Thatcher ist natürlich hin und weg.
Ja.
So. Also stell dir vor, der ist fucking 15 und bekommt eine Führung durch die Produktionsräume, in denen die Effekte von Star Wars gemacht worden sind.
Ich bin auch hin und weg. Also das ist, also ja. es ist wie eine Traumgeschichte ungefähr jedes Jugendlichen, nicht nur in der Zeit, würde ich sagen.
Diese Traumgeschichte geht noch ein bisschen weiter, denn die Produktionsstudios von Industrial Light and Magic, das wusste Kirk Thatcher gar nicht, die waren ungefähr eine Meile von seinem Wohnhaus entfernt, mitten in L.A. So.
Geil.
In Van Nuys.
Ja.
Das ist ein Stadtteil mitten in L.A. Also, Kirk überlegt sich, ja, was machen wir? Ich mache einen Sommerjob bei Industrial Light and Magic. Ist mir völlig egal, was ich mache. Ich kann Boden schrubben, ich kann kopieren. Es ist mir völlig egal.
I feel it.
Hauptsache, ich arbeite bei Industrial Light and Magic.
Der Unkraut jähte zwischen den Steinen, was weiß ich, ist völlig egal. Ja.
Genau. Das Problem ist, Industrial Light and Magic zieht kurz danach um. Sie wechseln ihre Büroräume. Und wie gesagt, es war nur eine Meile vom Haus der Thatchers entfernt, mitten in L.A. in Van Nuys. Sie sind aber dann nach Marin County gezogen. Und das ist ein bisschen nördlich von San Francisco, also weit weg von Los Angeles.
Ja.
Für einen 15-Jährigen quasi unerreichbar.
Ja.
Shit. So.
Die Wendung der Geschichte gefällt mir nicht so, ja.
Ja, aber abwarten.
Okay.
Thatchers Enthusiasmus war nämlich getriggert, auch ohne Industrial Light and Magic. Das heißt, der macht die Highschool zu Ende und fängt an der UCLA an, Film zu studieren. So. Und parallel bewirbt er sich immer wieder für Jobs bei Industrial Light and Magic. dann natürlich nicht mehr die Jobs irgendwie zum Kaffee kochen und Unkraut jäten, sondern er will dann auch irgendwie arbeiten. Und das klappt 1980. Thatcher war da 18.
Mhm.
Macht dann verschiedene Jobs für Industrial Light and Magic und trifft da unter anderem auf Leute wie zum Beispiel David Fincher.
Mhm.
Der ist auch 18, beziehungsweise als er bei Industrial Light and Magic anfängt, das war 81, da war er dann halt 19. Der wohnte aber in Marin County und zwar unmittelbar neben George Lucas, David Fincher.
Das ist wirklich eine absurde Geschichte, die du hier erzählst. Das ist wie eine Soap, eine Hollywood-Soap oder sowas, weiß ich nicht, eine
LA-Soap. Es ist eine reine Hollywood-Soap, wirklich. Ja. Fincher ist zu dieser Zeit Zeichner bei Industrial Light and Magic und zusammen mit Thatcher beginnen die beiden tatsächlich an Star Wars zu arbeiten, nämlich am dritten Teil. So eine richtige Hollywood-Geschichte. Der Star Wars-Nerd Thatcher darf jetzt an Star Wars Rückkehr der Jedi-Ritter arbeiten. Und ein Zitat aus dieser Zeit von, also Rückblick von Thatcher auf diese Zeit. Und er sagt, ich habe an fast jeder Kreatur gearbeitet, die man im Film sieht. Die einzigen, die ich nicht in die Finger bekam, war Jabba the Hutt und Bib Fortuna. Die wurden nämlich in London hergestellt. Aber so ziemlich jedes andere Lebewesen forme, gieße oder male ich. Und dann die Ewoks, die ich nicht gebaut habe, die habe ich repariert und am Leben gehalten, während wir auf dem Waldmond von Endor gedreht haben. So.
Ja,
also.
Was ein Traum, ja.
Ja, Thatcher lebt seinen absoluten Traum. Der arbeitet dann bei Gremlins mit, bei Poltergeist, bei E.T. Der entwirft Szenenbilder für Musikvideos von Rick Springfield und The Motels und sowas. Und tatsächlich nimmt er auch sein Studium irgendwann wieder auf. Das heißt, er legt dann irgendwann tatsächlich sogar mal seinen Job bei Industrial Light and Magic nieder, geht zurück an die UCLA und studiert ein ganz neues Fach. Ein ganz, ganz neu gebildetes Fach, nämlich Computeranimation.
Aha.
Das gab es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so groß, aber er hat dann eben 83 angefangen, das zu studieren und war dann in einem erlauchten Kreis von ganz, ganz wenigen Studenten, die Computeranimation da studiert haben. So. 1985 gab es dann einen Anruf bei der UCLA. Am Ende der Leitung ist ein hoher Mitarbeiter von Paramount, der gerade einen Film drehen wollte und deswegen einen Assistenten bräuchte, der sich mit visuellen Effekten auskennt. Mhm. Naja, also die Leute, die Computeranimation an der UCLA im Jahr 1985 studierten und sich auch schon im Film und mit visuellen Effekten auskannten, das waren jetzt nicht ganz so viele.
Ja.
Und so geriet der Mann dann an Kirk Thatcher und rekrutierte ihn mit seinen 24 Jahren als seinen persönlichen Assistenten beim Film. So, und jetzt wirst du ahnen, wer dieser Mann war, der da von Paramount aus angerufen hat.
Wahrscheinlich, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, welchen Film sind wir? Also es war Nimoy.
Richtig, Leonard Nimoy.
Ja.
Kirk Thatcher wurde also mit seinen ganzen Erfahrungen von Industrial Light and Magic und seinem Studium der Computeranimation in der UCLA persönlicher Assistent für den Dreh von Star Trek 4.
Unfassbar.
Diese Märchengeschichte für Thatcher geht also weiter, denn Star Trek Erfahrung hatte der auch schon. Der hatte für Star Trek 2 und 3 gearbeitet, als er bei Industrial Light and Magic war. In Star Trek 3 hatte der beispielsweise diesen klingonischen Hund, also dieses Haustier von Krusch, gespielt. Mhm. Kirk Thatcher war nämlich zu dem Zeitpunkt schon ein ganz guter Puppenspieler. Das hat er sich auch angeeignet. Das wird in seiner Biografie später nochmal wichtig werden.
Mhm.
So, das ist also die Geschichte, wie Kirk Thatcher persönlicher Assistent von Leonard Nimoy bei Star Trek 4 wurde.
Okay, aber es ist nicht die Geschichte, wie er dann in diesem Bus gelandet ist. Und diese Geschichte, die ist wirklich... Ja, keine Ahnung. Es ist ja ein kleiner Traum, ja.
Ja. Der wurde Associate Producer, nennt sich das dann.
Ja.
Über ein Jahr lang hat er am Bau der Sets mitgearbeitet, der hat die Raumschiffe mitgebaut und hat zwei lebensgroße Buckelwalfiguren gebaut. So. Und dann ging es aber langsam zum Dreh.
Mhm.
Und darüber auch jetzt mal wieder Zitate von Kirk Thatcher. Wir waren ungefähr einen Monat von den Dreharbeiten entfernt und ich sagte zu Leonard, ich möchte die Punkfigur spielen. Er sah mich an und sagte, wirklich? Und ich sagte, ja. Ich war in der Highschool in einer Band, ich hatte einen orange gefärbten Irokesenschnitt, ich kenne die ganze Sache irgendwie, ich kenne Punkrockmusik. Und er sagte, lass mich drüber nachdenken. Als ich also knapp eine Woche später sein Büro verließ, sagte er, ach übrigens, das schaffst du. Ich war wie der Punk? Ernsthaft. Er lächelte und sagte ja. Und ich sagte danke. Dankeschön, das wird großartig. So. Thatcher hat nicht nur diesen Punk als Rolle bekommen, sondern sich in dieser Szene vollständig ausleben dürfen. Mhm. Der hat das Outfit selbst entworfen, aus ganz viel Zeug, was er schon hatte. Es gibt da so eine kleine Anekdote, die er immer wieder erzählt, dass das Einzige, was nicht von ihm gewesen wäre, die Schuhe seien. Die seien aus dem Bestand von Paramount gewesen. Und ja. Dann sah er irgendwann die Forest Kelly zu ihm gekommen, habe ihn von oben bis unten angeguckt und hätte gesagt, schöne Schuhe, Kirk. aber er hat vor allen Dingen er hat das Outfit entworfen, er hat die Frisur selber designt, er hat das Lied geschrieben und fast 40 Jahre später durfte er, wie du es eben gesagt hast, diesen Punk im Bus ja sogar nochmals spielen in Star Trek PK in der zweiten Staffel.
Wo er wahrscheinlich dazwischen, in der Zwischenzeit 1000 Sachen gemacht hat, die nichts mit Schauspielern zu tun haben. Ich meine, er hat ja eh nichts mit Schauspielern zu tun, ne?
Ja, also er hat auf jeden Fall weiter Karriere gemacht, auch wenn er nie in diese allererste Riege gekommen ist, wie beispielsweise seine bekannten Joe Johnston und David Fincher, die ja beide wirklich gefeierte Regisseure geworden sind.
Ja.
Er lernte aber in den 80ern dann noch Jim Henson kennen
und
wurde bei Jim Henson Autor, Puppenspieler und später auch Regisseur einer gesamten Muppet-Serie.
Ach.
Also der ist ganz tief in den Muppet-Kosmos abgedriftet. Also er hat auf jeden Fall ganz viel bei den Muppets übernommen.
Mhm.
Und deswegen gibt es auch so ein paar schöne Bilder von Kirk Thatcher, wie er mitten in so ganz vielen Muppets-Figuren abgebildet
ist. Ach, da erinnere ich mich irgendwie, da hast du mir, glaube ich, mal eine gezeigt, als wir über Kirk Thatcher in Folge der Picard-Sache gesprochen haben.
Oder an einer anderen Stelle, denn er hat bei Star Trek, ist er auch schon früher nochmal zurückgekommen. Er hat nämlich den Short Track Ephraim and Dot gesprochen.
Ah, stimmt, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ja. Mhm.
Genau, das war so ein animierter Shorttrack, der auch so ein bisschen Zorn des Khan streift und den hat er eben gesprochen. Mhm. Er hat auch schon zweimal im MCU mitgespielt, Marvel Ach. Cinematic Universe.
Ja.
Einmal in Spider-Man Homecoming, wo er einen Punk-Rock-Guy spielt. Also man kann sich vorstellen, worauf das eine Anspielung war.
Keine Ahnung. Erklär nochmal. Ja, egal.
Und einmal in einer Sache, die wir gerade mit einfach Marvel besprochen haben, nämlich Werewolf by Night. Da spielt er einen Monsterjäger.
Okay.
Ja.
Klingt nach einem Qualitätsfilm, ja.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Hört euch die Folge bei einfach Marvel doch einfach an. So oder so, Kirk Thatcher, richtig spannender Typ. So, so viel kann man zusammenfassen, glaube ich.
Absolut, mit einer wirklich tollen Geschichte, ne? Also das ist ja, ne, also wenn er jetzt auch nicht in die erste Riege gekommen ist, ist es halt trotzdem irgendwie eine kleine Traumgeschichte, ne? Du stell dir mal vor, du wächst mit sowas auf und findest sowas toll und dann rutschst du da irgendwie dann rein und dann wird es auch noch irgendwie zu deinem Beruf und dann hast du solche Erlebnisse am Set von einem Film, der dich inspiriert oder von einer Fortsetzung von einem Film, der dich inspiriert. Also es ist eine Traumgeschichte.
Ja, es ist mega. Also wenn du einfach ein kleiner Nerd bist mit 15 Jahren und dann findest du dich ein paar Jahre später wieder und hast für Star Wars, Indiana Jones und Star Trek gearbeitet. Ja. Was ist passiert in meinem Leben? Auf jeden Fall was Gutes. Ja. So. Also das ist wirklich, wirklich großartig. Ein kleiner Traum für mich wäre es auch ein kleiner Traum gewesen.
Ja, absolut. Tolle Geschichte. Können wir eigentlich Schluss machen für heute, oder?
Ja, erzähl noch ein bisschen weiter. Also kurz zur Szene. Was sieht man? Ein Punk hört mit einem Ghetto Blaster den Punkrock-Song I Hate You im Bus.
Ja.
Alle sind genervt. Kirk will, dass er aufhört. Aber ist der Punk rief nur lauter und zeigt mir den Stinkefinger.
Ist das ein Bitte? Song, den du auch schon mal auf deiner Instagram-Serie Kaffee bei Punkrock gespielt hast?
Nein, habe ich nicht. Ich finde den auch ziemlich schlecht, aber der ist halt auch von Kirk Thatcher selber geschrieben. Also ich weiß dann gar nicht, ob das ein ganzer Song ist oder der nur diese kleine Passage hat. So.
Ja.
Aber es ist halt wirklich so Ramones-Punk oder sowas. Ich bin ja eher im Pop-Punk der
2000er
irgendwie verhaftet. Ja, oder 2000er.
Ja, genau. Ja. Okay.
Ja, also Verstanden. Kirk kriegt einen Stinkefinger. Spock reagiert aber links völlig entspannt. Der macht einfach den Nerf-Pitch beim Punk und bekommt dafür Applaus vom ganzen Bus.
Ja. Was ein bisschen strange ist, ne, weil niemand weiß ja genau, was er damit mit ihm gemacht hat. Es könnte ja auch durchaus Menschen geben, die sowas erbost, ne, Zivilcourage und so weiter, oder Menschen, die sich Sorgen machen halt um diesen armen Kerl.
Ja, das stimmt schon, aber ich meine, Zivilcourage geht ja irgendwie dann ein Stück weit in beider Seiten, ne? Also der hat wirklich alle genervt, ne, und
Bock
hat im Prinzip dann schnell ausgeschaltet, ne? Und sah dabei total friedlich aus. Aber du hast schon recht, man hätte zumindest mal gucken können, ob der Typ noch atmet.
Ja, was Bock ja natürlich wusste, weil er wusste ja, was er getan hat.
Genau. Danach gibt's dann noch einen ganz kleinen Austausch. Und auch der ist relativ spannend, weil Kirk muss sich bei Spock anschließend noch für seine Sprache rechtfertigen, weil die so blumig ist. Ne? Also der benutzt ja jetzt ganz viele Metaphern, auch bunte Metaphern wird immer gesagt, colorful metaphors.
Ja. Also er flucht.
Also er flucht, ne?
Ja.
Genau. Ja. Und das macht Kirk dann mit einem Verweis auf Autoren der Zeit, die er gelesen habe und die auch so eine blumige Sprache nutzen dürfen.
Ja.
Bevor wir zu diesen AutorInnen kommen, schön, dass sie tatsächlich mit dem Bus über die Golden Gate Bridge fahren. Ne? Da müssen sie halt auch machen, um nach Sausalito zu kommen. Und ich finde das gut, dass sie das dann wirklich auch nutzen. An einer anderen Stelle wird das gleich geologisch ein bisschen schwieriger wieder oder geografisch wieder ein bisschen schwieriger. So. Kirk führt Jacqueline Suzanne und Harold Robbins an. Hast du irgendwas schon mal von den beiden gehört?
Nee. Aber so. Du wahrscheinlich.
Nee, ich auch nicht. Ja. Ich hatte auch beide noch nie gehört. Spock sagt, es seien Giants. Der kennt die also auch. Und das scheint ja darauf hinzudeuten, dass es größere AutorInnen sind. Und ich kannte sie halt beide gar nicht. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, das Star Trek 4 auszeichnet. Das ist so ein Spiegel der amerikanischen Gegenwartskultur in 1986. Und da sind die beiden halt gerade das Ding. Ne? Mhm. Jacqueline Suzanne und Harold Robbins.
Okay, was genau machen die? Also, die machen gegen Gegenwart zeitgenössische Literatur.
Richtig, Jacqueline Suzanne ist schon 10 Jahre vorher ungefähr gestorben, aber Harold Robbins lebt zu dieser Zeit noch, der ist 97 erst gestorben. Mhm. Jacqueline Suzanne ist vor allen Dingen durch ihren Roman Das Tal der Puppen bekannt geworden. Das war eine Schauspielerin an der Ostküste der USA, die hatte auch eine recht also angenehme, erfolgreiche Karriere als Schauspielerin, also Broadway, Fernsehen, Werbung. Kein wirklicher Durchbruch so, aber schon so, dass man davon leben konnte.
Ja.
Und dann hatte sie angefangen, einen Roman zu schreiben. Und ich glaube, das war der zweite Roman, Das Tal der Puppen, der ist völlig durch die Decke gegangen. Der Roman handelt von 3 Frauen, die ihr Leben verändern. Also eine zieht nach New York und verliebt sich in einen Schauspieler, eine wird Hollywoodstar und eine ist ein Showgirl und freundet sich mit den beiden anderen an. Und alle geraten an sogenannte Puppen. Und Puppen ist dabei ein Euphemismus für Drogen. Also Amphetamine und Schlaftabletten.
Okay, cool.
Dieses Buch hat absolut fürchterliche Kritiken bekommen. Ich habe mir noch ein bisschen mal was durchgeklickt. Also so Gossenroman, kitschig, melodramatisch, moralisch fragwürdig.
Ja, so, ja.
Übertrieben, sensationalistisch. Aber das Buch war auch ein bahnbrechender Erfolg. Vor allem, weil es als sogenannter Roman, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Roman à Clef. Weiß ich nicht.
Okay.
Es wird geschrieben, Roman à Clef.
Ja.
Als solcher galt es. Das ist ein Roman, bei dem die Charaktere angeblich auf echten Prominenten basieren.
Ne? Aha, okay. Das ist also sowas sehr spannend, wie, ja.
Sowas wie Stuttgart-Barre gerade geschrieben hat. Ne? Das wäre auch so ein Roman. Ne? So, sagt zwar, ja, das ist einfach eine Geschichte, die ich erzähle, ne? Aber jeder weiß, ja, das ist zwar eine Geschichte, aber die basiert schon auf Sachen, die du erlebt hast und das ist die Charaktere, die da drin sind, das werden schon auch wirklich Charaktere sein, die es so, die auf echten Prominenten zumindest basieren.
Und das heißt, du kannst jetzt dann halt überlegen, wer diese Menschen einfach sein könnten und versuchen, sie halt zuzuordnen.
Genau. Ja. Das war aber bei einigen wohl richtig relativ klar. Also Judy Garland war sicherlich eine dieser Frauen.
Ja.
Dean Martin war ein Mann, der darin vorkommt und vor allen Dingen auch der Broadway-Star Ethel Merman. Das war wohl dieser Mann, in den sich die Frau, die nach New York gezogen ist, verliebt hat.
Okay.
Das war dieser Ethel Merman. So. Jacqueline Suzanne wurde mit diesem Roman zur Kritikerfeindin. Absolut. Ne? Die wurde zerrissen ständig. Und zu einer der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit.
Okay.
Sie hatte 3 Romane hintereinander, nämlich Das Tal der Puppen eben und dann Die Liebesmaschine und noch einmal mit Gefühl. Alle 3 Romane waren Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. Und das ist was selten passiert, dass wirklich 3 Romane am Stück an Platz 1 kommen.
Ja.
Und Jacqueline Suzanne war nebenher dann eben auch noch eine Marketingmaschine. Die hat riesige Promotion-Touren für ihre Bücher gemacht, trat im Fernsehen auf, vermarktete sich selbst, ließ sogar die Cover der Bücher so gestalten, dass sie im Fernsehen gut wirken und war auch selbst eine schillernde Persönlichkeit, der immer wieder Affären nachgesagt wurden. Und mit diesen Gerüchten spielte sie dann natürlich auch. Ne? Mhm. Ihr wurde dann selbst eine Affäre mit Ethel Merman nachgesagt, also diesem Broadway-Star. Was natürlich dann auch die Gerüchte anfeuerte, dass das Tal der Puppen auch von ihm handelte und eventuell auch von ihr. Ne? Aber dann auch, sie soll auch Affären gehabt haben mit Rock Hudson und auch dem Musikproduzenten Johnny Mercer, der für Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, aber eben auch für Judy Garland komponiert hat. Also alles altes Hollywood-Showbiz und da drin war sie dann ganz deutlich zu Hause. Und die Romane spielten alle in so einem Kontext und deswegen waren die so meist gelesen. Aber alle haben sie zerrissen, was so Kritik war. Genau. Ja, also das ist ganz spannend und sie wurde vor allen Dingen auch deswegen kritisiert, weil sie so eine Gossensprache hatte. Und dementsprechend passt natürlich dieser Verweis, den Kirk hier gegenüber Spock macht, total gut zu Jacqueline Suzanne.
So. Verstanden.
Für Harold Robbins fasse ich mich ein bisschen kürzer, das war ein ähnlicher Typ.
Ja.
Und um mal vom Klappentext eines seiner bestverkauften Bücher, nämlich The Carpetbaggers, zu zitieren, also direktes Zitat vom Klappentext, Robbins war der Playboy seiner Zeit und ein Meister der Publicity. Er war ein renommierter Romanautor, aber die Geschichten aus seinem eigenen Leben enthalten noch mehr Fiktion als seine Bücher. Was bekannt ist, ist, dass Harold Robbins mit weltweiten Verkäufen von 750 Millionen mehr Bücher als J.K. Rowling verkauft hat, während seines Lebens 50 Millionen Dollar verdient und ausgegeben hat und genauso Teil der sexuellen und sozialen Revolution war wie die Pille, Playboy und Marihuana.
Okay, das ist auch mal auf jeden Fall eine Ansage. Krass. Und ich habe noch nie was von diesem Mann gehört. Crazy shit.
Ja. Im März 1965 hatte er 3 Romane auf der britischen Bestsellerliste im Taschenbuchformat, nämlich Where Love Has Gone auf Platz 1, dann eben The Carpetbaggers auf Platz 3 und The Dream Merchants auf dem 6. Platz. Mhm. Und auch hier, es klingt schon durch, die Kritiken zu Harold Robbins Büchern waren gemischt. So, mhm. Enorme Verkaufszahlen, große Leserschaft, aber die Kritiker fanden seine Schreibweise seicht, reißerisch, und viele haben bemängelt, dass seine Romane vor allen Dingen Sex, Gewalt und Sensation beinhalten und die Charakterentwicklung und literarische Qualität wohl relativ vernachlässigt wurde. Zumindest haben die Kritiker ihm das vorgeworfen.
Mhm.
Also, Kommentar war, dass es eher Unterhaltungsliteratur als anspruchsvolle Literatur. Ja, aber es gab durchaus auch da positive Bewertungen, die gesagt haben, ja, das sind schon auch fesselnde Geschichten, ne, die die Leser in den Bann ziehen. Und kommerziell erfolgreich war das Zeug sowieso. So. Aber auch hier vor allen Dingen Kritik gegenüber der Sprache, gegenüber so einer sehr, sehr harten, sehr, sehr Street-Sprache.
Ja.
Natürlich auch sehr, sehr viel Gefluche.
Ja, klar. Ja.
Und damit kommen wir zurück zum Film. Und da muss man schon irgendwie sagen, es ist alles so durchdacht. Also jedes einzelne Wort. Und das gefällt mir richtig gut. Weil das Witzige ist, die gesamte Konversation führt dir dazu, dass Spock ab jetzt die ganze Zeit flucht, wenn er mit Leuten aus dem Jahrhundert redet.
Ja, ja, ja.
Ja. Mit Verweis auf diese beiden AutorInnen. Das finde ich richtig, richtig schön. Ja.
Auf jeden Fall. Ne? Und vor allen Dingen ist halt durchaus bemerkenswert, dass Spock als Vulkanier da offensichtlich einen Plan hat, ja.
Naja, ein Plan. Also er passt sich halt an. Ich finde,
dass er die Autoren kennt. Also das finde ich ja durchaus bemerkenswert.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das finde ich auch spannend, weil er nennt sie ja sofort Giganten. Ne? Wir kennen sie nicht, aber er als Vulkanier, der ja gerade mal ein Jahr alt ist, hat sie schon gelesen offensichtlich. Ne?
Ja.
So. Die Busfahrt endet und Kirk und Spock kommen am Citation Institute an.
Mhm. Finally, guck mal, wir kommen weiter. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Sache hier. Wir sind wohin gefahren und wir sind an einer anderen Location hier. Mensch.
Ja, wir sind durch ganz San Francisco gefahren, haben die Golden Gate Bridge überwunden und sind jetzt in Sausalito bei dem vermeintlichen Citation Institute.
Ja.
Da sehen wir auch als allererste Szene so einen Eingangsbereich und danach so ein Tresen, wo Dr. Jillian Taylor hintersteht. So weit wollen wir aber noch gar nicht gehen.
Natürlich nicht. Wir wollen ja auch nicht so beeilen hier.
Das Spannende ist, dass man an all dem sehen kann, dass die Vorlage des Citation Institutes das Monterey Bay Aquarium ist.
Mhm.
Und das verstecken sie auch an keiner einzigen Stelle. Das Logo des Citation Institutes ist das Logo des Monterey Bay Aquarium. So.
Aber
sie haben nicht mal das Logo geändert.
Aber es hat eine andere Farbgebung und da liegt das einfach nur daran, du hast mir da vorab jetzt gerade 2 Fotos geschickt, ne? Oder liegt das daran, dass es einfach irgendwann im Laufe der Jahre mal neu angemalt wurde?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Logo neu angemalt worden ist. Also dieser Punkt, an dem sie aus dem Bus aussteigen, ist der Eingang des Monterey Bay Aquariums.
Ja, ja.
Man kann sich das auf Street View wieder wunderbar angucken.
Absolut.
Das Logo ist im Film braun, heute ist es blau.
Mhm.
Und es gibt so einen Schattenvorsprung über dem Fenster, der war im Film ebenfalls braun, der ist heute schwarz.
Ja.
Aber das ist schon trotzdem alles perfekt erkennbar.
Ja, so. Ja, absolut.
Ja, ob die das angemalt haben oder ob es vielleicht für den Film angepasst worden ist, weiß ich.
Naja, ich meine, das ist ja ewig her, die werden dieses Logo wohl irgendwann mal erneuert haben, ne? Also sowas muss man ja mal nachzeichnen von Zeit zu Zeit.
Aber es hängt tatsächlich exakt an derselben Stelle.
Ja, das stimmt.
Das ist,
das kann ja sein, dass sie sich einfach wirklich nur nachgezeichnet haben, ne?
Ja, kann sein. Und auf diesem Brett hinter dem Tresen, da steht eben auf so einer Tafel so ein bisschen was zu Ausstellungen. Und die Ausstellung, die da auf dem Brett hinter dem Tresen angeschlagen ist, gibt es heute noch. Da steht nämlich ganz oben Kelp Forest Exhibit. So. Und dieser Kelp Forest, dazu kann ich dir gleich auch noch was sagen, der ist eine der Hauptattraktionen dieses Aquariums. Der ist auf allen drei Stockwerken zu sehen. Und es gibt dazu tatsächlich eine Ausstellung, eine feste Ausstellung innerhalb dieses Aquariums, die man auch heute noch betrachten kann. So.
Das ist verrückt.
Genau wie, ja. Genau wie im selben Stock die Ausstellung Monterey Bay Habitat und auf der Tafel im Film heißt die natürlich Cetacean Habitat. So. Weil, genau, es ist halt nicht Monterey Bay Aquarium, ja. sondern Cetacean Institute. So. Ja, also es ist total spannend. Hinter dem Tresen kommt jetzt Dr. Gillian Taylor hervor und begrüßt eine Besucherinnengruppe. Mhm. Gespielt von Catherine Hicks.
Ja.
Kanntest du die?
Ich vermag das nicht mehr zu beantworten, weil dieser Film ja schon lange irgendwie bei mir ist. Also ich weiß nicht, also ich kenne sie jetzt auf jeden Fall gut. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich sie her sonst noch kennen würde. Würde es aber auch nicht ausschließen, weil sie für mich irgendwie so ein typisches 80er-Jahre-Schauspielgesicht ist. So.
Mhm. Ja, und auch später 90er tatsächlich. Also ja. Die hat 1980 hat sie einen Emmy gewonnen.
Ja.
In einem Fernsehfilm, in dem sie Marilyn Monroe gespielt hat. Ich finde, das passt auch ganz gut irgendwie. Ja. Ne? Und nach Star Trek wurde sie dann 88 noch Hauptdarstellerin in Chucky, die Mörderpuppe.
Natürlich.
Ich kannte sie aber vor allen Dingen als Mutter in Eine himmlische Familie.
Ja, natürlich. Daher kommt sie mir bekannt vor. Ja, klar. Ja. Da sieht sie nur ein bisschen anders aus. Ja,
ja, ist halt ein bisschen älter. Ne? Also ja. Das war, die Serie lief irgendwie von 98 bis 2007 oder sowas.
Ja.
Aber man erkennt dann schon relativ deutlich, dass sie das ist. Die haben irgendwann dann auch mal verschiedenste Auszeichnungen bekommen. Sie und ihr Filmpartner für so Teen Choice Awards irgendwie als bestes Elternpärchen im TV oder sowas. Also die waren ja auch einfach super sympathisch, die beiden irgendwie.
Ja, wobei es halt auch, es ist schon eine sehr spießige Serie, alles in allem, ne?
Ja, klar.
Ja.
Darum ging's ja.
Ja, richtig. Ja. Ja, ich muss gerade mal, es sind aber so ein paar Leute irgendwie durchaus dann bekannt geworden, ne? Jessica Biel wahrscheinlich am bekanntesten aus diesem Cast, ja. Ach, witzig, okay, klar. Mhm. Hast du die gesehen?
Ich habe Teile davon gesehen, ja. Okay. Also ich weiß, dass ich damals immer im TV geguckt habe, tatsächlich. Mhm. Es gibt noch so ein paar Fun Facts über Catherine Hicks. Die hatte ihren Durchbruch am Broadway im Jahr 1978, denn die hat erstmal studiert, den Master of Fine Arts gemacht an der Cornell University, ist dann 76 nach New York gegangen, hat da sofort einen Job im Fernsehwerbespots bekommen. Und dann auch ihre große erste Fernsehrolle als Kinderärztin Dr. Faith Coleridge in der Seifenoper Ryan's Hope.
Ja.
Aber diese Rolle hat sie dann aufgegeben, anderthalb Jahre später, weil sie am Broadway gecastet worden ist, und zwar für eine Hauptrolle. Oh. Neben Jack Lemmon.
Oh.
In dem Broadway-Stück Tribute. Mhm. Und da sollte sie ein junges Model spielen, nämlich Sally Haynes. Und Jack Lemmon war dann ihr Stiefvater, der sie mit seinem entfremdeten Sohn zusammenbringen sollte. Und rate mal, von wem dieser Sohn gespielt worden ist.
Leonard Nimoy?
Nee, ein Star Trek-Schauspieler, der sehr, sehr gerne singt. War ja ein Broadway-Stück.
Der sehr, sehr gerne singt. Hat Kirk gesungen? Also Shatner natürlich.
Nein, der hat nur.
Anflüge gehabt. Ne? Der gerne singt.
Der auch Forest Star Trek Kelly gesungen hat.
Hat er in Star Trek gesungen?
Nein. Es war natürlich ein jüngerer Schauspieler, der 1978 ja den Love Interest dann quasi von Sally Haynes gespielt hat, also von Catherine Hicks.
Er muss ja jünger sein, stimmt, ja. Aber wer hat denn in Star Trek gesungen?
Soll ich es dir sagen?
Ja, bitte.
Robert Picardo.
Ja, klar, aber okay. Ich dachte, das wäre jetzt auf jeden Fall in der Original Series, aber klar, Robert Picardo hat da gesungen, aber echt, der ist alt genug, um da, ja klar, ist er alt genug, um da ein Love Interest gewesen zu sein. Ja.
78, ein Love Interest von der, damals schon, ja, ein bisschen älteren, also ich glaube, die war 27 oder sowas,
ja.
27-jährigen Catherine Hicks zu spielen, natürlich. Also,
ja, ist klar. Witzig, weil das ist halt so eine Generation, die ich überhaupt nicht miteinander in Verbindung bringe, weil es ist halt einfach sehr viel später, ne? Also ja. Voyager halt, ne?
Ja, aber Catherine Hicks ist jetzt 71.
Ja.
Und ihre Filmpartner sind jetzt 93 und tot, ne?
Ja.
Also ja. Mit Shatner und Nimoy.
Ja.
Das
ja.
heißt, die waren auch zu diesem Zeitpunkt schon 20 Jahre älter, ne? Ja, wie gesagt, Catherine Hicks ist 71, die macht schon seit einiger Zeit nicht mehr so viel und im Januar hat sie offiziell bekannt gegeben, dass sie die Schauspielerei an den Nagel hängt.
Okay.
Ist aber immer noch Botschafterin für mehrere wohltätige Zwecke, unter anderem die Make-A-Wish Foundation. Das ist so eine Stiftung, die schwerstkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.
Schön.
Allgemein ist sie, glaube ich, sehr, sehr, ja, sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Person.
Ja.
Also ganz, ganz viel soziales Engagement. Und keine Skandale ist, und auch relativ intelligent, hat halt sehr, sehr früh studiert, ihren Master gemacht, bevor sie überhaupt angefangen hat mit der Schauspielerei. Ich glaube, ist eine gute, die Catherine Hicks, genau.
Ja. Interesting, ja.
Also. Wir gehen zurück in den Film. Wir gehen zurück in ihre Rolle zu Dr. Jillian Taylor.
Okay, von mir aus.
Kirk und Spock tun jetzt einfach so, als würden sie zu der Besuchergruppe dazugehören. Und sie gehen durch die Eingangshalle des Cetacean Instituts, die natürlich auch die Eingangshalle des Monterey Bay Aquariums ist.
Klar.
Und dort hängen Orcas von der Decke. Und das ist mal eine gute Gelegenheit, um über dieses Monterey Bay Aquarium zu sprechen.
Mhm.
Das muss man nämlich in Teilen zumindest loben. Das ist ein Aquarium, das von MeeresbiologInnen gegründet worden ist. Und es ging immer darum, die Meeresumwelt der umliegenden Gewässer zu präsentieren. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen Aquarien, den Sea Lives dieser Welt oder auch dem berühmten Vancouver Aquarium, gab es im Monterey Bay Aquarium niemals Wale oder Delfine.
Mhm.
Nie. Es gab ein paar Haie in den ganz, ganz großen Kelpwäldern, aber eben keine Wale, keine Delfine, keine Meeressäuger in diesem Aquarium. Und bis heute, die haben jetzt mittlerweile so ein paar Otter noch in so einem kleinen Ausstellungsraum und natürlich weiterhin diesen riesigen Kelpwald, aber keine Wale und Delfine.
Mhm.
Heißt allerdings nicht, dass da gar keine Fische leben. Und dieser Tank, in dem dieser riesige Kelpwald ist, da sind Millionen Gallonen umfassende Ausstellungen, wird auf der Homepage geschrieben. Dutzende Arten von Meereslebewesen, grüne Meeresschildgrößen, Kröten, ein Hammerhai, den pazifischen roten Thun und Mondquallen kann man da sehen. So. Aber eben keine Wale.
Klingt ganz schön,
Du kannst allerdings, und das ist so ein bisschen das Paradox, du kannst teilweise trotzdem Wale im Aquarium sehen.
Hä?
Die haben nämlich ein Deck. Und das sieht man ja nachher auch.
Ne? Ja.
Das ist dieser Außenbereich. Das ist eigentlich ein Beobachtungsdeck, ein Whale-Watching-Deck. Denn in Monterey Bay selber leben 27 Arten von Meeressäugetieren. Das ist ein Meeresschutzgebiet. Und dementsprechend kannst du da eigentlich am Deck des Aquariums sitzen und auf das Meer gucken und regelmäßig Delfine sehen. Und man konnte da sogar schon Buckelwale springen sehen.
Ach krass. Okay.
Und um zu den Orcas zurückzukommen, die leben auch in der Bucht, aber die Attrappen im Eingangsbereich, die übrigens wirklich da hängen, sind halt nur ein Teil einer Ausstellung über die Meeressäugetiere, aber halt nicht mit den Meeressäugetieren. Das heißt, Meeressäugetiere nicht in diesem Aquarium. Und das ist schön, finde ich.
Finde ich auch, ja. Also gerade ne, bei diesen großen Meeressäugetieren, aber auch so generell, ne, also die sollen ja sehr intelligent sein und die, also, weiß nicht, es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an, wenn solche Tiere eingesperrt werden.
Ja, bei den meisten Tieren ist es aber so, dass sie sich eben anders verhalten, wenn sie in Gefangenschaft sind. Ne?
Absolut, ja, klar. Also, ich meine, wir Menschen haben ja auch, da gibt es auch mittlerweile ja viel Forschung zu, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang, die Intelligenz von Tieren in der ganzen Bandbreite unterschätzt, so, ne, und allein das sollte uns zu denken geben, ne? Also von Insekten angefangen bis zu Vögeln und so weiter und so fort, ne? Also Tiere einsperren ist eigentlich nie eine richtig super Idee.
Ja, exakt. So, Jillian Taylor erklärt den Zuhörern jetzt erstmal Basics über Wale. Sie sagt so, ja, das sind Säugetiere, keine Fische und die meisten haben nicht mal Zähne. Also so eine Moby Dick Story ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist natürlich alles so Zeugs, dass wir durch was ist, was die Wale gelernt haben.
Natürlich. Also das wissen wir alles. Das ist halt so ein bisschen der Infodump hier kurz, ne?
Genau. So, und dann wird's aber düster, weil Jillian Taylor spricht dann den industriellen Walfang an, der einige Spezies an den Rand der Ausrottung bringt, auch zu diesem Zeitpunkt ja noch, da haben wir in einer der letzten Folgen schon relativ viel drüber erzählt.
Ja.
Und dazu läuft dann auf so einem Infoscreen in dieser Ausstellung eine Doku über Walfang mit, wie ich finde, sehr expliziten Bildern vom Aufschneiden von Walkörpern und vielen toten Walen und viel Blut.
Also für den Film explizit, der, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren alt ist, aber einfach auch für die Zeit explizit, ne, wo man gar nicht so gewohnt war, solche Bilder zu sehen. Ich hatte auch fast das Gefühl, das ist schon fast aktivistisch, ne?
Ja, das würde ich definitiv sagen, dass es aktivistisch ist. Das war ja auch Leonard Nimoys Ansatz, ne, dass er schon darauf aufmerksam machen wollte.
Ja.
Ne? Es war auch die Zeit, in der sowas natürlich gut ankam irgendwie, aber das hatten wir in einer der letzten Folgen klar gemacht. Aber ich finde das trotzdem ehrenwert, was hier gerade versucht wird.
Ja.
Mit diesen ganz, ganz expliziten Bildern klar zu machen, das ist Quatsch. Und Spock bemerkt dann ja auch, ne, eine Spezies so lange zu jagen, bis sie ausgerottet ist, ist nicht logisch.
Ja.
Und Jillian Taylor antwortet, dass die menschliche Spezies halt nicht logisch ist.
Ja.
Sehr, sehr verbittert tut sie das.
Ja, und das zu Recht, ne? Also ich meine, wenn man sich das überlegt, was das für ein Scheiß ist und dass es ja immer noch Nationen gibt, die Walfang betreiben, obwohl es ja eigentlich verboten ist. Und das ist dann halt irgendwie über irgendwelche Schlupfwinkel zu wissenschaftlichen Zwecken, blablub, ne? Also ja. Es ist einfach, keine Ahnung, es ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn, diese Tiere zu jagen und zu schlachten. Also das gibt vielleicht bei vielen Tieren keinen Sinn, aber gerade bei diesen sehr seltenen, sehr faszinierenden Tieren, ja, gibt's einfach so überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin sehr pro Spock hier.
Ja, also ich muss natürlich jetzt nicht irgendwie kulturell über so Völker, die irgendwie im Einklang mit der Natur leben und dann mal ab und zu irgendwie einmal im Jahr so einen Wal töten oder sowas.
Nein.
Da will ich jetzt überhaupt nicht drüber urteilen. Das ist ein anderes, also so ein
genau,
anderes Leben irgendwie. Aber,
genau, und wenn das irgendwie auch historisch gewachsen ist und das seit 150.000 Jahren gemacht wurde, es ist ja was völlig anderes. Also es geht halt wirklich, darum, um diese industrielle Ausrottung. Und da gibt's ja auch so, genau. Ne, ich habe als erstes Beispiel fällt mir halt Japan ein, ne, wo halt auch nach wie vor einfach nicht im Einklang mit der Natur dieser Walfang betrieben wird.
Ja, es ist auch eine perfide Art von Wahlkampf tatsächlich.
Ja, genau. Auch das.
Also, ja, genau. Also es war vor allen Dingen Japan und Norwegen, die ja ganz viel immer aktiv waren.
Ja.
Glaube ich, Island vielleicht noch.
Ja.
Ja, genau. Übrigens nicht Finnland, wie in diesem Film noch gemacht wird, aber dazu später mehr und nicht heute.
Okay.
So. Taylor führt die Tour dann nach draußen. Auf dieses Deck des Monterey Bay Aquariums. Und das sieht auch noch ziemlich genauso aus. Sogar die Bänke sind noch dieselben. Man findet im Netz Bilder von diesem Monterey Bay Aquarium und von diesem Deck. Das Dach ist heute ein bisschen vermooster als im Film. So fair enough.
Ja.
Und man hat mittlerweile so einen kleinen Glasvorbau vor dieser Haupthalle gesetzt. Der Rest ist absolut gleich. Inklusive, wie gesagt, dieser Bank, die exakt dieselbe ist. Immer noch. So.
Ist das geil.
Vorne rechts. Mit einem Unterschied, im Film hat man so getan, als wäre in der Mitte so ein abgeschlossenes Becken.
Ja.
Dieses Becken wäre dann ungefähr 25 mal 30 Meter groß. So.
Ja.
Denk immer dran, 25 mal 30 Meter Buckelwale sind zwischen 13 und 16 Meter lang. Das Becken ist also niemals groß genug für einen Buckelwal. Die könnten dann noch nicht mal im Kreis schwimmen.
Ja, geschweige denn zwei. Also,
genau.
Ja.
Absolut, absolut unvorstellbar. Für den Film hat man so Schwimmstege an den Decks befestigt. Die Decks gucken nämlich eigentlich aufs offene Meer hinaus und das wird dann so bei Flut wird da quasi komplett reingespült und dann sitzt du quasi am Wasser und bei Ebbe zieht sich das zurück und du hast dann noch so einen kleinen Tümpel vor dir.
Ja.
Du kannst dich da hinsetzen, da ist so eine kleine Arena quasi aufgebaut und darauf hoffen, in der Entfernung Delfine oder Wale zu sehen. So, das gilt dann als offizieller Whale-Watching-Punkt.
Ja.
So. durch die Schwimmstege, die sie für den Film da reingebaut haben, sieht es plötzlich aus wie eine Arena für Wahlshows. Also ja. Auch irgendwie ein bisschen perfide.
Also dadurch fließt das Wasser einfach gar nicht mehr ab quasi.
So sieht's aus,
ja, genau. Ja, okay. Mhm.
Genau. Also weil diese Schwimmstege sehen halt aus wie Mauern, ne? Also sieht so aus, als wäre das einfach ja ein großes Becken, wie dann ja auch Jillian Taylor nachher sagt.
Ja.
Im Hintergrund des Aquariums ist in dieser Ansicht so ein Matte Painting von der Skyline von San Francisco reingebaut, inklusive Oakland Bay Bridge.
Ja.
Das ergibt natürlich Sinn, wenn man davon ausgeht, dass das Institut in Sausalito wäre, wie uns der Film ja klar machen würde.
Ja.
Vom Monterey Bay Aquarium, das ist im Süden von San Francisco, aber deutlich im Süden, kann man natürlich keine Skyline und auch keine Brücke sehen. Das Aquarium ist viel zu weit südlich dafür.
Okay.
Also das ist einfach da nochmal drauf geachtet, dass man so bei Sausalito quasi das sehen würde. Also da haben sie auch wieder hier auf die Details geachtet.
Ja, auch wahrscheinlich so ein bisschen fürs LA-Feeling irgendwie, ne? Dass du halt irgendwie weißt, wo du. San Francisco-Feeling, dass du halt irgendwie weißt, wo du bist, was bei mir offensichtlich gut geklappt hat. Ja.
Aber ich hab's in der Vorbereitung auch immer wieder mal LA draufgeschrieben und dann ich wieder so, nein, es ist
San Francisco. Ja, es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir erstens natürlich in diesem Podcast immer wieder über LA sprechen, weil es halt die Filmstadt ist, auf der anderen Seite halt LA so die Stadt ist irgendwie, über die man halt so gerne spricht und ja, aber fair enough, San Francisco ist vielleicht ja noch viel schöner.
Taylor erzählt dann, dieses Becken sei der größte Seewassertank der Welt mit den einzigen beiden Buckelwalen in Gefangenschaft. Das Witzige ist, wenn sie dann da stehen an diesem Seewassertankbecken und der Buckelwal vorbeischwimmt und dann haben sie sich mit den Proportionen der Buckelwale einigermaßen wirklich an was Realistisches gehalten und diese Schwanzflosse ist so unfassbar groß. Schon allein daran sieht man, dass das gar keinen Sinn ergibt, weil wenn der würde quasi die ganze Zeit gegen eine Mauer schwimmen, so, wenn er so weiter schwimmen würde.
Ja, ist schwierig.
Das Gewicht schätzt Taylor mit 45.000 Pfund übrigens einigermaßen richtig ein.
Mhm. Ja.
Für den Film musste das natürlich so sein und das kommentiert Kirk jetzt auch, weil er sagt, ja, hier, guck mal, zwei Wale, Männchen und Weibchen auf eingeschränktem Platz, fertig zum Hochbeamen, perfekt. Also, genauso brauchte es der Film.
Ja.
Und das ist tatsächlich das Element im Film, das wirklich keinen Sinn macht. Schon allein, dass Buckelwale natürlich niemals in Gefangenschaft waren, das haben wir in der letzten Folge klar gemacht, aber auch in diesem Becken ergibt das wirklich hinten und vorne keinen Sinn.
Ja.
Ja. Aber Jillian Taylor führt die Gruppe dann wieder ins Innere, ins untere Stockwerk. Und dabei erzählt sie dann, dass das Institut die Wale bald wieder freilassen muss, weil sie das Füttern von 2 Tonnen Schrimps pro Tag nicht bezahlen können.
Tja. Okay.
Taylor bedauert das. Aber sie bedauert es nicht wegen der artgerechten Haltung.
Nee.
Aber mal im Hinterkopf.
Ja. Ne? So. Es ist ein bisschen abstrus, ne? Also, ja, es ist ein bisschen abstrus.
Ja. Was uns in diesem Gespräch da den Weg runter fast entgeht, Spock ist weg.
Stimmt.
Ja. Ja. Sie kommen dann im unteren Bereich des Aquariums an und was wir hier durch die Scheibe sehen, ist tatsächlich Teil dieses Kelp Forest, dieses riesigen Seetangwaldes, Habitat für ganz, ganz viele Fischarten.
Mhm.
Das sind die auch hier wieder Originalszenen aus dem Monterey Bay Aquarium.
Mhm.
Bis sie dann vor diesen riesigen Scheiben stehen, hinter denen sich die Buckelwale tummeln. Das sind die einzigen Greenscreen-Szenen darunter.
Ah. Da,
und das sieht man auch relativ deutlich. Und die Wale selbst sind animatronische Figuren, ne? Auch an denen Kirk Thatcher mitgearbeitet hatte.
Was ein Aufwand, okay, ja.
Ja. Jillian Taylor führt ihre Gruppe dann dahin und erzählt irgendwas über die eingespielten Walgesänge. Ich hätte noch ein paar Fun Facts über den Gesang von Buckelwalen. Wie viele willst du haben?
Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, was Fun Facts über den Gesang von Buckelwalen ist. Also gib mir doch mal eine Kostprobe.
Also, erstens, so ein Buckelwalgesang ist wie eine Unterschrift.
Aha.
Erstmal haben alle Buckelwale derselben Population denselben Gesang, aber die haben individuelle Variationen und diese individuellen Variationen können als eine Art Unterschrift oder Kennzeichnung eines bestimmten Wals angesehen werden, denn die Wale sind damit 100% identifizierbar.
Aber das heißt, du kannst erstmal sagen, hier der Wal kommt irgendwie aus der Kommune hier, ja? Und genau. Du kannst ihn eindeutig identifizieren.
Genau, exakt verrückt. Eindeutig.
Und das können die Wale dann auch untereinander quasi, das machen die untereinander.
Ja, ich habe jetzt noch kein Interview mit einem Wal gelesen, aber ich gehe davon aus, dass sie das können. Also ja. das schätze ich mal. Ne?
Genau, es würde ja Sinn ergeben, genau.
Ja, genau, also das ist die erste Frage. Ich habe 7 insgesamt, wenn du möchtest.
Ja, ja, wir machen mal weiter. Bis hierhin bin ich noch interessiert.
Buckelwale singen quasi Songs. Die produzieren Gesänge, die sind als eine der komplexesten in der Tierwelt gelten die. Und die Lieder bestehen aus einer Reihe von Pfeiftönen, Grunz- und Jaullauten und die werden in einer bestimmten Reihenfolge immer wieder wiederholt. Das heißt, das Ding dauert irgendwie 1,5 Minuten und dann fängt es von vorne an.
Ach was?
Also im Prinzip singen sie vorgefertigte Lieder.
Auch das wusste ich nicht. Also ich bin immer noch interessiert.
Gut. Thema Updates. Buckelwale aktualisieren ihre Gesänge jedes Jahr. Dann werden neue Variationen hinzugefügt, alte Elemente können verschwinden, aber es bleiben immer noch identifizierbare Elemente für jeden einzelnen Buckelwal da.
Mhm.
So. Und das ist total faszinierend, weil man tatsächlich diese Buckelwale ja dann verfolgen kann und man kann dann einen einzigen Buckelwal dann immer wieder jedes Jahr irgendwie neu aufnehmen und kann dann sehen, wie sich die Lieder im Laufe der Zeit verändern, aber gleichzeitig einzelne Elemente immer gleich bleiben.
Das heißt, also es ist noch mehr Information darin gespeichert quasi. Also jetzt sind wir mittlerweile bei WG, bei eindeutigem Identifikationsmerkmal und eigentlich auch sowas wie Jahresringen oder Erfahrungen oder sowas.
Ja. Und jetzt kommt noch was dazu.
Ja.
Das ist der nächste Fun Fact. Buckelwale lernen Fremdsprachen. Die migrieren nämlich über große Strecken zwischen ihren Sommerfuttergründen, das sind in polaren Gewässern, und den Winterpaarungsgebieten in wärmeren Regionen.
Ja.
Und während der Reisen treffen die natürlich auf andere Walpopulationen.
Ja.
Und nehmen dann Gesangselemente von anderen Walpopulationen auf und lernen die. Und können die dann im nächsten Jahr.
Das heißt, damit haben sie auch so eine Art Reisetagebuch quasi.
Quasi, ja. Quasi, genau.
Unfassbar. Kann man
so sagen. Ja.
Crazy.
Was sie auch können, ist Langstreckenkommunikation. Der Gesang der Buckelwale kann über große Entfernungen gehört werden. Also es wird geschätzt, dass das über 30 Kilometer weit trägt.
Krass.
Bei Blauwalen ist das weitaus mehr noch, aber bei Buckelwalen immerhin 30 Kilometer.
Ja. Unter Wasser.
Und das unter Wasser.
Crazy.
Und das ermöglicht den Walen dann miteinander zu kommunizieren und auch potenzielle Partner anzulocken. Das heißt, die können quasi offensichtlich in diesen Gesang auch einbauen, pass mal auf, ich habe gerade Bock. Und dann kommt halt der entsprechende Partner, wenn er auch gerade Bock hat, kommt er auch dazu.
Relativ großer Tinder-Radius.
Genau.
Ja.
Tinder 30 Kilometer.
Ja, warum nicht?
Menschen haben mittlerweile die Gesänge von Buckelwale halt analysiert und die werden mittlerweile in sogenannte Humpback Whale Song Units analysiert.
Mhm.
Ein Humpback Whale Song Unit ist ein Abschnitt des Gesangs, der eben als eigenständige Einheit betrachtet wird. Und Wissenschaftler verwenden diese Einheiten, um das dann eben zu untersuchen und zu vergleichen.
Mhm.
Vielleicht der letzte Fun Fact, das ist auch das, was Gillian Taylor hier versucht anzudeuten.
Ja.
Viel dieser Gesang, vieles dieser Gesänge ist auch soziale Interaktion. Also der Gesang der Buckelwale spielt eine wichtige Rolle bei der sozialen Interaktion innerhalb der Population. Männliche Buckelwale verwenden ihre Lieder oft, um Weibchen anzulocken und rivalisierende Männchen auch abzuschrecken. Also die stellen sich auch da besonders cool dar mit diesen Songs. So.
Geil.
Und die Gesänge werden offensichtlich auch zum Markieren von Revieren und auch zur Kommunikation mit anderen Artgenossen genutzt.
Mhm. Eine ganze Menge Kommunikation kann man schon festhalten.
Ja, also es ist total spannend und ich finde es ja immer noch, vielleicht ist der Mensch irgendwann so weit, das irgendwie mit Hilfe von KI ein Stück übersetzen zu können und vielleicht dann sogar produzieren zu können. Also ich meine, man kann ja so bestimmte, man kann ja mit bestimmten Tieren schon so ein bisschen reden.
Ja. Ne?
Und wenn man so ein bisschen mehr analysiert noch mit Hilfe von KI, vielleicht schafft man es dann wirklich, das zu übersetzen, dass man weiß, was der Buckelwal gerade möchte oder was der gerade ausdrücken möchte mit seinem Gesang. Das fände ich total spannend.
Und damit sind wir wieder am Ende der vierten Staffel Star Trek Discovery oder bei Unheimliche Begegnungen der dritten Art.
Ja.
Hm.
Ja, klar.
Ja.
Kommunikation mit Wesen, die anders funktionieren. Das ist ein Thema von Star Trek und ein schönes Thema von Star Trek.
Absolut. Das
mag ich sehr gerne.
Ja.
So, während Jillian Taylor das alles erzählt, also nicht alles, aber Teile davon,
ja,
sieht man plötzlich Spock. Der ist nämlich oben ins ins Becken gesprungen und versucht jetzt eine Gedankenverschmelzung mit einem der Wale. Wird übrigens auch nicht gesagt, mit wem. Taylor ist auf jeden Fall stinksauer und rennt nach draußen und Kirk hinterher. Als sie oben angekommen ist, ist Spock schon wieder draußen. Wird von Taylor und auch einem extrem schlecht schauspielernden Kirk zur Rede gestellt.
Ja.
Also nicht Shatner, sondern Kirk schauspielert hier schlecht.
Ja.
Spock versucht zu erklären, dass er versucht hat zu kommunizieren und macht dann auch ein moralisches Dilemma auf. Und das müssen wir uns dringend im Hinterkopf halten, weil es an dieser Stelle nicht mehr weiter thematisiert wird.
Ja.
Spock sagt, Jim, wenn wir glauben, dass wir die Tiere einfach so nutzen können, dann sind wir nicht besser als die, die zu ihrer Ausrottung beitragen.
Hm.
So. Das sagt er.
Ja.
Und dann verpufft das Dilemma, denn Taylor wirft Kirk und den fluchenden Spock dann raus. Also der sagt dann ja die ganze Zeit, jedes Mal, wenn er mit Taylor spricht, sagt er, the hell you're doing. The hell.
Ja.
Das ist wirklich wunderbar.
Ja. Ja. Das stimmt, das ist tatsächlich ein Dilemma, was nicht mehr aufgemacht wird, ne? Also und das, ja,
jetzt
kann man
hier zumindest nicht.
Genau. Also das kann man sich natürlich im Endeffekt auch schön reden, wenn man möchte, aber das ist ein Punkt, den Spock da macht.
Ja, also er hat rausgefunden in der Kommunikation, dass die Tiere halt nicht weg wollen, aber das erzählt er gleich auch nochmal. Die beiden sind dann nämlich draußen und ganz plötzlich wieder sehr, sehr weit weg von Sausalito. Denn in der nächsten Szene sind sie dann plötzlich am Golden Gate Viewpoint. Das ist wiederum in San Francisco.
Ja.
Südlich der Golden Gate Bridge. Also ich weiß nicht, sie wollten ja offensichtlich die Golden Gate Bridge unbedingt im Hintergrund haben.
Ja.
Aber sie hätten sie es von der anderen Seite aufnehmen müssen, weil sie sind jetzt tatsächlich südlich von der Golden Gate Bridge und nördlich ist Sausalito. Das heißt, sie hätten sich auf die andere Seite stellen müssen.
Ja.
Ja.
Aber worauf du alles achtest.
Ja. Ja, auch das kann man per Street View, man kann sich genau an diesen Punkt setzen, wo die da gerade sind.
Geil.
Kirk ist jetzt erstmal wichtig, Spock kurz auf diese bunten Metaphern anzusprechen, mit dem Klartext, der soll jetzt aufhören, ständig zu fluchen, denn er übertreibt.
Ja.
und das haben wir auch vorher schon so gehört, dass er übertreibt.
Ja.
Ich finde, Spock ist hier sehr Data-ich. So, der
ja.
Sich ein Rezept an und wendet es dann an. So, ne?
Ja. Es liegt natürlich auch vielleicht noch so ein bisschen daran, dass er ja immer noch so ein Stück weit aufwärmt. Ne? Also er ist ja eigentlich nicht Spock, sondern er ist ja quasi die Reinkarnation oder die Wiederbelebung von Spock. Ne? Also
genau, der ist ein Jahr alt ungefähr. Ja,
genau. Und entsprechend ist er auch noch mehr Data, als er eigentlich vorher war. Ne?
Ja, es ist eben so eine Mischung aus seiner intrinsischen vulkanischen Logik und eben der Entwicklung, die er noch hat, weil er eben gerade so jung ist.
Ja.
Finde ich total spannend. Was er wohl schon weiß, ist, dass er nicht lügen soll oder kann.
Ja.
Weil Kirk sagt, ja, lüg doch bitte mal, beziehungsweise sag nicht immer die Wahrheit, das ist nicht immer gut. Und Spock sagt, ja, kann ich nicht. Ich kann nicht lügen.
Ja. Das ist
Wir haben natürlich an diversen Stellen schon, ja.
Ja, genau. Ja. Ich weiß, was du sagen willst. Wir haben ja auch schon.
Wir haben an diversen Stellen schon gezeigt, dass Spock das sehr wohl kann, das mit dem Lügen.
Ja. Ja. Es ist also eine Lüge, dass er nicht lügen kann, und das ist ein Problem, ja.
Richtig. Alle Kreta lügen. Ja. Spock erzählt jetzt von seinem Mindmeld und erzählt, ja, die Wale sind sauer darüber, wie die Menschen die Spezies behandeln. Fair enough.
Ja.
Und Spock konnte die Wale aber davon überzeugen, dass sie nur Gutes im Sinn haben. Wobei ich ja denke, davon ist er selber nicht überzeugt, sonst hätte er eben dieses moralische Dilemma nicht aufgemacht.
Eben, ja.
Ja. Aber gucken wir mal, ob diese Verwirrung da noch ein bisschen aufgeführt wird.
Ja, sowieso die Beweggründe von den handelnden Personen generell in diesem Wahlkontext sind ja sowieso etwas schwierig einzusortieren. Aber da kommen wir ja dann gleich noch zu. Also keine Ahnung, ob wir da noch zukommen, also mit gleich meine ich halt irgendwann.
Ja, heute nicht mehr. wir gehen jetzt noch zu Jillian Taylor. Die steht weiterhin am Becken und redet mit George und Gracie.
Ja.
und sie entschuldigt sich bei ihnen für den Zwischenfall mit Spock. Sie glaubt aber, dass niemand ihnen Böses wollte. So.
Warum?
Ja.
Fühlt sie.
Ja. Also sie hatte auch schon irgendwie, glaube ich, das Gefühl, dass Spock jetzt ein bisschen weird ist, aber dass der jetzt nicht irgendwie mit einem Messer auf die Wale losgegangen ist. Ne?
So. Ja.
Im Hintergrund dieser Szene gibt es einen Mann.
Ja.
Und auf der FedCon haben wir von Sebastian von Trek am Dienstag den Auftrag bekommen, über diesen Mann zu reden.
Ja.
Also, im Hintergrund dieser Szene gießt ein Mann mit einem Schlauch die Pflanzen.
Ja.
Und dann plötzlich fängt er an, einfach den Schlauch auf alles zu halten. Der spritzt gegen die Wand, gegen eine Bank oder einfach so auf den Boden. So.
Und es ist nicht das erste Mal, das letzte Mal, dass wir genau das, das sehen, ne?
Ja, und es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas dreckig.
Ja.
So, meine Theorie jetzt dazu. Ja. Oder hast du eine? Hast du eine, warum das so ist?
Also warum er das andauernd und überall macht, das weiß ich auch nicht so ganz genau, aber es kommt mir jetzt nicht so wahnsinnig fremd vor, dass vor solchen öffentlichen Einrichtungen vielleicht morgens mal irgendwie alles sauber gemacht wird oder vielleicht einmal die Woche alles sauber gemacht wird. So, ne? Also dass man, weiß ich nicht, wir haben auch zu Hause irgendwie früher einmal im Jahr die Einfahrt gekerchert oder sowas. Also ja, er macht das nur relativ häufig, ne? Und da fragt man sich natürlich schon, warum? Weil du hast ja gerade schon gesagt, das sieht jetzt nicht sonderlich dreckig aus und es ist kein Kercher, sondern nur einfach, also der Boden muss jetzt, glaube ich, nicht benässt werden. So, also es ergibt irgendwie alles keinen Sinn, so richtig, ne?
Ja. Meine Theorie ist,
ja,
das wurde ja tatsächlich alles im Monterey Bay Aquarium gedreht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft sie diese Szene gedreht haben, aber der Boden im Hintergrund ist auf jeden Fall schon relativ nass.
Ja. Stimmt.
Das ist jetzt inhaltlich kein großes Problem, weil in dem Film ja gezeigt wird, dass da die ganze Zeit die Wale vorbei schwimmen und durch ihr Blasloch rauspusten. Ne? Das heißt, okay, kann man mit dem Film rechtfertigen, dass da alles nass ist. Ne?
Aber das ist doch vor dem Dings. Das ist ja quasi außen vor der Tür.
Das ist hinten am Becken.
Echt?
Ja, ja. Das ist doch eine Szene, wo Gillian Taylor da steht und der Wal gerade vorbei schwimmt und mit dem aus dem Blasloch rauspustet.
Ja, in dem Fall hast du recht, ja. Aber es gibt diese Szene ja auch, als sie dann irgendwann wieder ankommen quasi morgens und ich weiß gar nicht mehr was. Unsere Gillian ankommt morgens und dann feststellt, dass die Wale weg sind und da steht der Mann und spritzt voll in den Bürgersteig nass.
Darüber müssen wir an dieser Stelle reden. Aber jetzt möchte ich.
Und ich glaube, es ist der gleiche Mann.
Ja. Okay. Dann merken wir uns das. Aber jetzt möchte ich jetzt in dieser Szene ist mein Take, dass diese Szene natürlich mehrfach gedreht wird.
Ja.
Ne, und dass ein realer Drehort ist. Das heißt, es ist kein Studio.
Ja.
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Pflanzen, die er da wässert, tatsächliche Pflanzen sind.
Ja. Und die sind jetzt sehr nass. Wenn,
ja. Richtig. Wenn wenn die das jetzt 20 Mal drehen, dann kann er nicht ununterbrochen diese Pflanzen wässern.
Ja.
Denn dann wären die kaputt.
So. Oder sie deswegen, laufen halt aus oder was auch immer, ja.
Aber deswegen bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als halt auch mit dem Schlauch woanders hinzuspritzen. Er hätte natürlich den Schlauch abschalten können, aber vielleicht ging das auch gar nicht.
Vielleicht sollte er einfach was tun. Das ist halt der Mann mit dem Schlauch im Hintergrund. Der sollte halt dann auch mit dem Schlauch irgendwas tun, so, ja.
Genau. Und vielleicht hat er ein gutes Werk getan, indem er nicht die Pflanzen übergossen hat, sondern einfach gesagt hat, okay, ab und zu halte ich den Schlauch in die Pflanzen, ja, aber den Rest der Zeit einfach auf dem Boden oder in die Ecke und dann knie ich mich mal hin und dann gucke ich da mal und dann halte ich ihn mal auf die Bank und was auch immer. So. Immerhin noch besser, als die Pflanzen zu töten. Oder also ich glaube, der Mann ist ein guter.
Vielleicht war es auch so eine klassische ABM-Maßnahme. Es gibt halt immer diesen Typen, der da halt irgendwie rumsteht und dann, weiß ich nicht, kurz vor Feierabend mal mit dem Schlauch durchs Aquarium läuft.
Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass das Salzwasser ist, was er da irgendwie aus dem Meer abpumpt.
Das könnte natürlich auch sein. Dann
würden die Pflanzen davon kaputt gehen.
Aber es könnte natürlich auch sein, dass wir reden ja hier gerade von, du hast völlig recht, von Salzwasser, was dann da auch überschwappt, ne, wenn die Wale mit ihren riesigen Schwanzflossen in viel zu kleinen Aquarium hin und her hantieren, ja. Das heißt, da schwappt ja Salzwasser über die Reling auf den Boden. Das gibt Kränze. Vielleicht versucht er zu verhindern, dass diese Salzkränze sich bilden und wässert deswegen immer die Terrasse. Mindestens einmal dann, damit es dann morgens wieder ordentlich aussieht.
Gute Theorie. Süßwasser gegen Salzwasser.
Ja. Funktioniert.
Die Frage ist, ob dann das Wasser, in dem die Wale schwimmen, nicht auf Dauer auch versüßt wird.
Brackwasser nennt man. Weil das ist den Walen völlig egal, weil die atmen ja. Also ich glaube, das ist
bis
zu einem gewissen Punkt egal.
Ja, genau, bis zu einem gewissen Punkt, weil wir hatten ja gelernt von dem Wal, der in San Francisco Bay geschwommen ist und dann irgendwann im Süßwasser gelandet ist, dass es ihm da gar nicht mehr so gut ging.
Auf der anderen Seite haben wir ja auch gelernt von einem Wal, der im Hudson River auch mal war. Hudson River, war das so? Und das wird ja vermutlich auch in dem Hudson River aus meinem Flugzeug gelandet. Ungefähr selber.
Dem ist auch nicht so gut gegangen.
Nee, aber besser als man so denken mag, wenn man mit dem Flugzeug im Hudson River ungeplant landet. Ne? Das, ja. Das war ja doch irgendwie eine bemerkenswerte
Geschichte. Ja, aber weil Tom Hanks das geflogen ist, deswegen ist alles gut gegangen.
Das war, ich glaube, so war es. Ne? Ja, genau, es war Tom Hanks. Tom Hanks war wahrscheinlich am Telefon. Sie müssen das so machen. Sehen Sie jetzt an diesem Hebel.
Ist das nicht mit Tom Hanks verfilmt worden?
Ist das verfilmt worden?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es verfilmt, das war der Gag. Aber.
Ah, okay. Dann konnte ich ihn nicht verstehen, weil ich nicht weiß, dass es verfilmt worden ist. Schreibt's in die Kommentare!
War das nicht Captain Phillips?
Es sind mir viel zu viele Details plötzlich.
Warte mal. Captain Phillips. Nee, war es nicht. Verdammt, was habe ich da im Kopf? Tom Hanks?
Tom Hanks
Sully hieß der Film. Ja.
Echt?
US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood aus dem Jahr 2016.
Clint Eastwood?
Krass. Der von der Landung des US Airways Flugs 1549 im Jahr 2009 auf dem Hudson River in New York handelt. Besetzung?
Tom Hanks.
Tom Hanks als Chesley Sully Sullenberger.
Ja, früher konnte man Amerikaner noch richtig amerikanische Namen geben.
Chesley Sullenberger. Ja, genau. So, guck mal, das ist wieder eine schöne Geschichte.
Die wirklich gar nichts mit Wahlen zu tun hat.
Nein.
Deswegen bleiben wir einfach dabei, dass es Wahlen in Süßwasser wahrscheinlich nicht hundertprozentig gut geht. Hat vielleicht was mit der Dichte zu tun.
Ja, aber damit haben wir vielleicht an dieser Stelle mal über diesen Statisten gesprochen, der rumwässert. Das nächste Mal mehr, wenn er nochmal zu sehen ist.
Dann klappt das nämlich auch mit meiner Theorie nicht mehr so ganz. Aber vielleicht kann man über diesen Mann ja noch mehr rausfinden. Wisst ihr was über diesen Mann? Also ist der vielleicht irgendwie, hat er vielleicht eine ähnlich schöne Geschichte wie unser Buspunk, von der wir einfach nur noch nichts wissen? Oder könnt ihr euch vorstellen, warum er wässert? Hat er eine Wassersucht vielleicht? Also muss er einen Wasserzwang? Muss er wässern? Oder so?
Das Wassermann.
Er ist Wassermann. Aquarius.
Ja, ist the age of Aquarius. Da sind wir auch wieder in einer Zeit, die gar nicht so weit weg ist von der Zeit, in der der Film spielt. Gillian Taylor bekommt jetzt Besuch von Bob Briggs. Der ist Direktor des Citation Institute.
Ja, recht jung dafür.
Und er weiß, wie sehr es Gillian Taylor schmerzt, dass George und Gracie bald in die Freiheit entlassen werden.
Ich fühle da irgendwie die ganze Zeit, also der macht da so auf kumpelhaft, aber ich fühle da irgendwie eine toxische Beziehung zwischen den beiden.
Ja, ich auch. Aber was ich mich hier immer noch mehr gefragt habe,
ja,
ist Gillian Taylor eigentlich, was Wahlschutz angeht, die wahre Bösewichtin dieses Films? Ich finde, das müssen wir irgendwann noch erörtern. Weil die ist die ganze Zeit dagegen, dass George und Gracie in die Freiheit entlassen werden.
Ja, und sie wird das hier noch argumentieren, während sie mit unserem James T. Turtelt im Italiener sitzt. Dann sagt sie ja, warum sie da so worried ist. Ne?
Glaubst du nicht wirklich, dass wir doch heute noch hinkommen?
Nee, natürlich nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich gucke ja vor jeder unserer Folgen den ganzen Film, weil ich ja nie weiß, wo du aufhörst. Nein, also ich möchte nur darauf hinweisen, dass sie jetzt schon einen Beweggrund hat. Ob der zieht, da können wir ja dann...
Darüber wird zu sprechen sein.
Genau, darüber können wir ja dann vielleicht an dieser rot-weiß karierten Tischdecke sprechen.
Bob will sie auf jeden Fall beruhigen, indem er ihr sagt, dass es noch nicht mal klar ist, wie intelligent die Buckelwale eigentlich sind. Und da rastet Taylor aus: Mein Mitgefühl hängt nicht an der Intelligenz des Gegenübers. Ob das eine nette Formulierung dafür war, dass sie ihn für doof hält, unklar.
Ja, weiß ich auch nicht so. Aber also irgendwie, keine Ahnung, er versucht sie hier halt als so eine Gefühlsdusel. Also ich meine, sie wird uns ja schon als irgendwie doch halbwegs taffe Wissenschaftlerin präsentiert hier, auch wenn ich nicht weiß,
warum. Unsympathisch.
Ja, unsympathisch, genau. Auch wenn ich nicht weiß, warum sie halt selber diese Führung machen muss. Das ist tut mir auch irgendwie so ein bisschen leid, dass das gezeigt, also weiß ich nicht, könnte sie gefühlt irgendwie bessere Dinge mitmachen mit ihrer Zeit. So, aber egal. Und er versucht sie, es ist irgendwie so ein, ach komm Mädchen, ist alles halb so schlimm, ja, nimm mal mein Taschentuch, Gespräch, was mir irgendwie nicht gefällt. Es weiß nicht, keine Ahnung, es gefällt mir irgendwie nicht. Ja, also sie ist irgendwie mehr. Ich finde, sie ist mehr. Also wir können über ihre Beweggründe streiten, was die Wahl angeht. Also sie hat ihre Argumente und vielleicht kann man die auch nochmal in den Zeitgeist einsortieren. Aber nichtsdestotrotz wird sie mir gezeigt als ernstzunehmende Wissenschaftlerin und das untergräbt dieses Gespräch irgendwie.
Ja.
Auch wenn sie natürlich, ja. Wie gesagt, man kann auch ihre Motive hier an der Stelle hinterfragen. Also warum ist sie jetzt so traurig? Also es ist wirklich, also ich glaube schon auch, dass und das ist ja keine Neuigkeit, dass Menschen, die mit Tieren oder an Tieren forschen, eine Beziehung zu diesen Tieren aufbauen, die mit denen sie forschen, und das natürlich irgendwie traurig ist, wenn dann die Wege wieder auseinandergehen. Aber auch wenn es rational halt dann meistens klar ist, dass das der Fall sein muss den Tieren helfen, weil sie, weiß ich nicht, sich verletzt haben und dann wird so ein Löwenbaby, wird sich drum gekümmert und 2 Jahre später wird's wieder, wie auch immer, so, ne, aber also den Punkt gebe ich auf jeden Fall, also dass sie da eine emotionale Bindung aufgebaut hat zu diesen beiden. Was vielleicht so ein bisschen mitschwingt, ist so dieses, naja, eigentlich war ich ja noch gar nicht mit euch fertig, ich wollte ja noch ein bisschen mit euch forschen, an euch forschen Ding, also du zerstörst mein Forschungsprojekt Ding. Das wird nicht so explizit gesagt, aber das habe ich irgendwie so ein bisschen auch gefühlt, also ich finde, sie ist auch, die hatte schon irgendwie so eine ehrgeizige Seite.
Ja, aber wer sie dann denn?
Ob sie denn die Gute ist? Was? Entschuldigung?
Protagonistin oder Antagonistin, ja.
Ja. Die Welt ist ja nicht immer so einfach, ne? Und sind wir es nicht, die immer sagen, die Shady-Figuren sind die interessantesten?
Aber so Shady ist sie auch erstmal nicht gezeichnet. Nee. Da müssen wir auf jeden Fall darüber unterhalten, ob sie eventuell Shady ist.
Ja. Ja. Also man kann, ich glaube, man kann zumindest einige ihrer Motive hinterfragen und das nehmen wir uns dann einfach mal mit an den Tisch des Italieners, wo wir ja gar nicht so lange sitzen bleiben, weil es plötzlich ja stressig wird.
Ja, aber ich, Sebastian, wir haben jetzt 1,5 Stunden. Ich finde, das war's für heute, denn jetzt verlassen wir das Cetacean Institute, dieses Monterey Bay Aquarium wieder.
Ja.
Und damit sind wir doch ein ordentliches Stück weitergekommen, nämlich ziemlich genau 10 Minuten.
Das ist tatsächlich relativ viel Film für unsere Verhältnisse und wir haben tatsächlich auch mal Strecke gemacht hier, ne? Ja. Also mehr als wir wollten. Also wir sind einmal quasi quer durch San Francisco gefahren. Und wie du jetzt festgestellt hast, dann auch nochmal irgendwie kurzfristig gebeamt, weil die Golden Gate Bridge dann oft von der falschen Seite zu sehen ist im Hintergrund. Ja.
Ja, oder es sind einfach so zwei Denker, die beiden, ne? Also Spock und Kirk. Und
die laufen halt einfach
schweigend.
Stunden.
Die sind schweigend jetzt über die gesamte Golden Area, Gate Bridge gelaufen.
Ja. Ach so, ja stimmt, die müssen ja auch noch über die Brücke drüber, ja.
Ja. Das und allein das wird Stunden dauern. Ja. Die sind nämlich sehr, sehr lang. Naja, gut. Aber es war doch wieder eine schöne Reise, oder?
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, es war schön. Und ich freue mich auch wirklich sehr darauf, weiterzukommen. Und ich habe gerade das Gefühl, wir haben so ein bisschen Run. Ne? Es geht ja jetzt auch, ehrlicherweise geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ne? Wir nähern uns ja jetzt hier dem Zenit, dem Spannungspunkt, jetzt gleich geht wirklich die Action los. Es dauert nicht mehr lange, dann reißt uns dieser Film hier wirklich mit und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir schon nach 1,35 dann wirklich sagen können, jetzt machen wir mal Schluss für heute, weil wir dann vielleicht auch mitgerissen werden.
Wahrscheinlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch. Und ihr?
Es gibt da so ein paar Möglichkeiten, wie ihr das bei uns loswerden wollt. Und
ach, das bitte auch tut.
Du willst das, ja, du willst das immer, ne? Du willst das ja immer, ne?
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und freuen uns auch über eure Lebenszeichen, also so und sowas so nach dem Motto, ich höre diesen Wahlpodcast, ja. Hebt doch mal die Hände, wie viele noch von euch dabei sind.
Genau. Pro-Wahle oder Kontra-Wahle?
Naja. Ich glaube, da braucht man nicht lange. Gibt's Wahlhasser? Den erster eingetragene Club der Wahlhasser? Leute, die Wale eklig finden? Oder gruselig?
Nein. Nein, nein, das kann es nicht geben.
Nein.
Ich würde sagen.
Captain Ahab.
Genau. Ich würde sagen, bis nächste Woche, liebe Leute. Wenn es wieder heißt. Wale, Wale, Wale.
Ich hoffe nicht, dass es das heißen wird. Ja, anyway. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.